Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 139, heute mit Matt.
2016, Matt.
Mit Felix.
2020, Felix.
Alle Webleitung ist der Pleidi.
Pleidi, ja, plus, plus.
Und ich bin auch dabei. Ich bin der Ingo.
Hallo. Hallo.
Ich sag einfach nur Pizza Online.
Ja, das Pizza Online? Das ist sehr, sehr erfolgreich, habe ich gehört.
Ja. Mhm. Ja.
Ich hab gehört, da gibt es viele Unternehmen, wo man auswählen kann. Die haben alle sehr gute Angebote.
Ja, ja, sind alles die gleiche Firma.
Ja. Gehört, das ist ein Markt, der gehört mal revolutionieren.
Ja, mach mal.
Genau. Gibt's ja auch alles. Gibt's eigentlich Döner online?
Einfach mal Pizza disrupten.
Döner? Ja, disrupt the Pizza Business.
Ja, so Döner ist ja echt so ein Ding. Also ich weiß nicht, das bestellt man sich nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaub, meistens geht man einfach hin, weil
Döner kannst du halt auch nicht so gut warm halten. Das schmeckt dann nicht mehr so richtig.
No. Ist halt schnell erfahren. No. Mit Drohnen. Fuck, Döner mit Drohnen. Nice. Awesome.
Ja. Dabei wäre halt gerade Döner sowas, also ich meine, einfach nur beim Döner so viele Zutaten drin, da ist so ein Checkbox-Verhalten doch echt super, wenn du es anklicken kannst.
Döner.
Und dann kann derjenige, der den Döner macht, also einfach so aus purer Erfahrung, ja auch nicht irgendwie hier was falsch machen. Also er kann schon natürlich, aber er kann es nicht vergessen, dass du gesagt hast.
Aber er kann zum Beispiel scharf drauf machen, wenn du es nicht möchtest.
Scharf drauf machen.
Ja, scharf.
Was piept hier?
Ja, das sind Menschen und
die. Jetzt lass mal aufhören.
Ich sehe, das Internet sieht dich auch nicht. Das ist ein bisschen schlecht, wenn da musst du den Link halt irgendwo hin posten.
Ja, aber nee, Quatsch. Ich hab den
Netz. Quatsch.
Nee, das war's.
Was machst du denn?
Nee, ich wollte einfach.
Du wolltest einfach mal einen Laptop drehen.
Ich wollte mal einen Laptop drehen, weil da sind Schrauben, die muss ich nachziehen.
Aha.
Und das muss man live
erzählt
in der
mir
Sendung
mehr.
Erzähl mir mehr über die Schrauben, die du nachziehen
ja
musst.
Ja, warum gerade jetzt?
Hallo, Bob.
Richtige Zeitpunkt einfach.
Das hat sie richtig angefühlt.
Ich hab's gerade gefühlt.
Okay, oh, also das hatte nichts mit der Sendung zu tun.
Doch.
Okay, nachdem wir jetzt geklärt
all diese
haben,
netten Charaktere könnt ihr auch 2016.
Ja, ich wollte gerade sagen, nachdem wir auch geklärt haben, dass 2016 genauso anfing, wie 2015 aufgehört hat sozusagen und eigentlich die Probleme immer noch die gleichen sind, können wir jetzt noch mal kurz zum Hörertreffen übergehen. Also wir senden ja diesmal wieder aus Wolgograd. Letztes Mal waren wir ja in Hamburg kurz zu Gast. Fantastische Stimmung vor Ort. Ja. Und wir haben so ein kleines Hörertreffen gemacht. Felix, wie war's?
Also, das Hörertreffen war das beste Hörertreffen, weil nicht nur ich da war, sondern der Ingo war noch da und ein super Premium-Gast war der Flydi auch da.
Also trotz paar Hürden haben wir es dann irgendwie doch noch geschafft, das stattfinden zu lassen. Und ja, war cool. Waren erstaunlich viele Menschen da. Also ich hätte gedacht, da kommen irgendwie
Mal
drei.
Nein.
So, also wir plus nochmal vielleicht zwei andere oder so.
Drei, also wir plus nochmal zwei andere.
Ja, die Rechnung geht nicht ganz auf. Vielleicht nochmal drei andere.
Sag. Du hättest dann sagen, wenigstens kein plus drei andere, dann hätte es Sinn gemacht, ja.
Ja.
Aber naja, egal.
Nee. Ja, wie viel waren es denn am Ende so
ich
insgesamt?
Nicht.
Ich war ja leider nicht dabei.
Wie werden es gewesen sein?
Auf dem Foto habe ich 27 gezählt, aber ich habe nicht alle gefotografiert, weil noch einige abseits standen.
Ja, manche wollten auch nicht fotografiert werden,
genau. Von daher würde ich so sagen 35.
Ja, also ich hätte auch so gesagt zwischen 30 und 35, irgendwas um den Dreh rum.
Das ist toll.
Ja.
Ja. Das ist durchaus toll.
Ja, es gab Sticker und so.
Ich habe auch Sticker mitgebracht bekommen.
Ja, ich habe dir welche mitgebracht. Der Leadname war nett genug, da Sticker drucken zu lassen und hat seinen Hut rumgehen lassen und irgendwie, glaube ich, auch relativ viel Geld eingenommen dabei. Also nee, ich glaube, das hätte
er so ein negatives Geld.
Minus 100 Euro hat er gemacht.
Echt?
Ja.
Dass das so teuer
Sticker
ist.
Sticker so teuer sind, ja.
Ja, in der Schweiz. Aber das nächste Mal mache ich das.
Und über AliExpress oder?
Ja.
Was?
Muss ich halt jetzt schon einkaufen, damit die Ende des Jahres ankommen.
Das nächste Mal kauft er sich eine Sticker-Druckmaschine.
Ist billiger. Free Shipping, kein Problem.
Auf jeden Fall.
Ein ganzes Zollamt voll damit.
Es war auf jeden Fall nett. Wir haben ein paar nette Gespräche gemacht. Wir saßen leider an einer blöden Stelle. sozusagen, wurden wir entfernt irgendwann zwischendurch?
Naja, wir wurden nicht entfernt, sondern wir wurden des Platzes verwiesen und dann sind wir halt nicht mehr gesessen, sondern aufgestanden. Ich meine,
ja, also, dann war es auch so.
Wir haben einen Notausgang blockiert und wir sollten doch da nicht rumsitzen, weil wir so viele Leute sind und deswegen standen wir dann halt.
Weil das ist ganz klar, wenn es anfängt zu brennen, das erste, was passiert, wir werden sterben, weil wir sitzen.
Ja, und vor allem, also, und dann blockiert ihr das.
Ja, und dann also
eure tote Körpermasse.
Genau.
Ja. Ja gut, so ist es halt.
Ja, so ist das in der Veranstaltung.
Nee, nächstes Jahr wird besser. Ich besorge einen Raum. Bam.
Sehr schön. Sehr schön.
Genau, also ich wollte noch sagen, war sehr nett, dass so viele da waren und waren ein paar nette Gespräche. Also wir haben auch ein bisschen so über Sendungsausrichtung und ein paar Leute haben gesagt, was sie noch gerne so an Themen hätten und aber auch ganz alt
Gequatsche halt.
Einfach normales Gequatsche.
So genau. Halt, ne?
Ja, wie man halt sich so zum Bier trifft und
gab's und nur, dass wir kein Bier hatten.
Dann ist das ja nicht ganz korrekt.
Naja, das können wir ja nicht.
Ja, man kann sich ja trotzdem treffen, muss ja nicht mal Bier trinken. Was bist du?
Ich meine, man kann ja auch irgendwie Wasser oder
Mate hat
oder
Bier so ins Gespräch gebracht.
Ja, wie man sich so zum Bier trifft und quatschen würde, haben wir uns halt da getroffen ohne Bier.
Ja. Und ohne Stühle.
Aber mit Quatsch.
Im Stehen.
Ja, es gab irgendwelche Menschen, die haben mit Stühlen rumgespielt im Hintergrund. Das war dann irgendwann so ein bisschen irritierend. Ich glaube, das war Kunst.
Ja. Ja, jetzt die Hörerfrage für die Kommentare. Wie flauschig fandet ihr den Felix?
Ah.
Nicht ausprobieren.
Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich der magische Moment nicht ergeben, an dem wir alle den Felix gekuschelt haben.
Schade.
Es war auch der richtige Moment, nämlich kein Moment.
Es war der richtige Moment, es nicht zu tun.
Ja, richtig. Die ganze Zeit war der richtige Moment, es nicht zu tun.
Also, war cool, dass ihr da wart. Wir werden das nächstes Jahr wieder machen und bis dahin,
genau.
Habt Spaß und so.
Am Gerät.
Kommen wir zum. Ja,
sorry,
so weit ist noch nichts.
Ja.
So weit ist noch nichts.
Es triggert automatisch. Ja. Kommen wir zum Toten der Woche. Leider sehr traurige News. Der Ian Murdoch, der Debian gegründet hat,
vor
Ewigzeiten.
Ian in Debian, also das Deb war seine damalige Frau Deborah und er hat dann quasi den Ian-Teil gestellt.
Oh Mann, so gehört sich, so geht alles zusammen.
Ja.
Und er ist durch diese Arbeit ja auch einer der wesentlichen Mitbegründer der ganzen Free Software und Open Source Thematik. Ja, also er hat das ja, das Manifest damals auch irgendwie.
Genau, das Debian Manifest, ja.
Und allein das ist ja schon mal eine große Leistung. Und dann war er noch jahrelang mit dabei.
Er hat jetzt zuletzt bei Docker gearbeitet oder an Docker gearbeitet, also war auf jeden Fall bei der Docker-Firma angestellt. Und
genau,
ja,
ist noch nicht lange, Noch nicht lange.
Nee.
Also war irgendwie erst seit ein paar Monaten oder ein, zwei Monaten. Naja, genau.
Das ist sehr skurril. Ich sehe jetzt zum ersten Mal in diesem verlinkten The Guardian-Artikel ein Bild von Ian Murdoch und er sieht überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Wer hast du ihn dir vorgestellt, Dick?
Nein, sagen wir mal so, sein Bild von mir, von ihm in meinem Kopf war hauptsächlich durch Stallman geprägt.
Also mehr Bart.
Ja, also doch.
Und längere Haare.
Ja, genau. Im Wesentlichen
also so stell dir vor, das ist einfach nur eine Verfilmung. Also.
Ach so, okay, das ist ein Schauspieler. Das ist
ein
Tom
Schauspieler,
Cruise wahrscheinlich.
Ja. Tom Cruise, ja.
Okay.
Ist besser jetzt, oder?
Er ist verstorben. So viel ist, glaube ich, gerade immer noch bekannt. Man möchte nicht drüber reden, was passiert ist. Und die Familie bittet auch darum, dass man von Spekulationen absieht. Ja. Deshalb konzentrieren wir uns, wenn, dann auf sein Werk, was er gemacht hat. Also er hat halt irgendwie Debian lange begleitet. Als Maintainer, was hat er genau bei Debian gemacht?
Er hat das gegründet und ist lange geleitet, das Projekt.
Also hat quasi so Projektleitung, also Maintain, also vielleicht sowas in der Richtung, wie jetzt Linus selbst gerade am Kernel macht. Der entwickelt da ja auch nicht mehr so richtig viel mit, aber er koordiniert halt viel und vermittelt
und
zwischen Leuten und macht halt mehr oder weniger das, in Anführungszeichen, Projektmanagement. Mhm. Sowas hätte ich jetzt, oder hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf. Ich bin mir nicht sicher,
wie aktuell das noch ist. Dann hat er lange an der Linux Standardbase gearbeitet. Also so ein Standard, an den sich viele Linux-Distributionen halten.
Ah,
oder halten sollten.
Ich sehe jetzt gerade hier in der Wikipedia, er war auch eine Zeit lang CTO der Linux Foundation und hat dann da quasi gearbeitet. Und
Ja, traurig. Also vor allem in dem Alter muss das eigentlich noch nicht sein. Aber ich meine,
Es gibt immer so viel um das professionelle Bild einer Person im Privaten außenrum, deshalb keine Ahnung warum und ist einfach nur schade.
Ja. Traurig. Wer Spekulationen lesen möchte, kann auf die Wikipedia gehen.
Ja, da sind so ein paar Theorien irgendwie mal angesprochen.
Aber die räumen wir jetzt einfach nicht auf, weil wir haben ja noch andere Leute.
Genau.
Wobei ich nicht weiß, ich glaube, das hat der Schmidtler auch reingeschrieben,
ja.
Okay, David Bowie und Alan Rickman sind auch.
Ja, beides ist traurig.
Traurig, großer Verlust, aber jetzt nichts, worüber wir uns, glaube ich, groß irgendwie auslassen.
Ja, David Bowie könnte man noch sagen, er hat einen Internetprovider gegründet.
Hat
er? Ist das so? Ja. Gibt's irgendwas auf dieser Welt, was David Bowie nicht mal gemacht hat?
Ja, siehste. Und er war einer der ersten, der seine Lieder ins Internet gestellt hat.
Ich glaube, es war kein Linux-Maintainer. Also.
Vielleicht. Nein, vielleicht. Aber ich wollte ja jetzt Bezug zu unserer Sendung herstellen.
Aber vielleicht ist er schon mal von Linus irgendwie zusammengeschissen worden.
Höchstwahrscheinlich. Das sind alle Leute.
Genau, jeder schon mal. Wenn nicht persönlich, dann zumindest in der Masse beleidigt worden.
Das ist nicht eine Frage, ob, es nur eine Frage, wann. Ja, und Alan Rickman, ja gut, okay, Snape.
Snape?
Ja, es gibt einen sehr guten Tweet, den der Schmidtlauch dazu gefunden hat.
Ich hab's nicht verstanden.
Naja, der George R. R. Martin hat 2016 bisher geplant, ist der Inhalt des Tweets.
Ja,
naja. was
also wenn man...
George R. R. Martin tötet Menschen.
Ja, also sagen wir es mal so, wenn man seine Geschichten kennt, Gott. Dann ist einem bewusst, dass George R. R. Martin gerne seine Hauptcharaktere auf brutalste Art und Weise sterben lässt, ohne irgendwie jegliche Skrupel zu haben. Deswegen.
Ja, deswegen gucke ich ja das lese ihn nicht, weil ich mag... Wenn ich mich an Charaktere gewöhnt habe, mag ich das
die
Geschichte.
Du liest die Tweets von George R. Martin nicht. Nee, du bist der Erste, der
stirbt. J.R.R. Und schon, dass er sich.
J.R.R.R.R.
Oh, oh. Ja, das wär ja auch mal lustig, so hier The Song of Ice and Fire in Form von Tweets. So nur mal twittern, wer jetzt gerade stirbt.
Ja. Gibt's bestimmt.
Ja, J.R.R. Martin hat einfach Death Note hat die Leute da reingeschrieben.
Ja.
Das war's aber.
Stand im Drehbuch für 2016 leider nicht mehr drin. Okay.
Der soll mal seine Romane fertig schreiben.
Dann kommen wir mal von Personen, die alle tragischerweise von uns gegangen sind, doch zu was softwaretechnischem, was vielleicht so stirbt, glücklicherweise von uns geht. Man weiß es nicht.
Ich weiß nicht.
Hat es jemand hergenommen?
Also, ich habe tatsächlich noch nie, ich hab mich mal ein bisschen damit beschäftigt, aber ich habe es noch nie wirklich irgendwie Benutzung gehabt, so.
Das ist jahrelang her, dass ich das benutzt
sagen,
habe.
Was es ist?
Nee,
Nein, wir versuchen anhand von dem, wie wir uns jetzt in der dritten Softwareperson darüber unterhalten.
Ja, und das Beste ist, eigentlich habe ich es noch nicht benutzt. Hör ich auch nicht. Naja, okay, genau. Die Software, die kenne ich auch.
Okay, Ingo, jetzt.
Ja, Mozilla will den Dienst Persona, wo wir gerade in der dritten Person über Persona geredet haben, beenden. Ist so ein Single Sign-On-Ding wie Facebook,
OAuth
Connect, Facebook-Anmeldung, Google-Gedöns, obwohl Google das nicht auch eingestellt
hat. Vor dem ganzen OAuth-Gedöns, da gab es auch nochmal so ein Standard, an den ich mich, dessen Namen ich mich, ne, OpenID. Sowas in der Open Richtung war es, glaube ich, auch.
Also ja, aber es war nicht OpenID.
Nee,
war,
aber es so in der Richtung, sollte sowas Ähnliches sein, sollte das dann besser machen, aber irgendwie hatte dann doch keiner Lust drauf und dann haben sie alle lieber Facebook oder Twitter benutzt.
Das war auch so ein, du hast dich dann halt irgendwie im Firefox angemeldet und hast da deinen Persona-Account geklickt und hast das dann auch zum Beispiel so, glaube ich, damals war es noch zu so einem Lesezeichen und Settings-Synken benutzen können, wenn du von Firefox-Installation zu Firefox-Installation gewechselt bist, irgendwie so. Und ich war gerade deshalb meine Randnotiz mit irgendwie, dass vielleicht auch schön ist, wenn das geht. Mozilla hat auch beim Naming nicht unbedingt immer das glücklichste Händchen. Persona, und es gab ja noch was anderes.
Personas.
Ja. Und das war diese hässlichen Kackskins für den Firefox.
Oh, ich erinnere
Wo diese ganzen Winamp-Kids endlich mal wieder neue Arbeitsbeschäftigung hatten und Firefox kaputt skinnen konnten. Und das war echt schlimm, weil das hat, also A, allein die technische Unterstützung davon hat Firefox insgesamt langsamer und unperformanter, also nur vom UI her gemacht. Diese Zool-Geschichte, falls sich noch Leute daran erinnern, mit der Firefox gebaut war und vielleicht noch immer ist. Ich benutze keinen Firefox mehr. Speziell diese Skins, wo sie das Ganze dann so umgetriggert haben, dass wenn du durch diesen Skin, also diesen Personas Store, nenne ich es jetzt mal, also diese Add-on-Webseite, dass du allein durch drüber hovern hat der Firefox schon sein Aussehen verändert. Das hat ihn so hart unperformant
gemacht. Aber das ist eine geile Sache eigentlich. Also das muss man ja auch sehen.
Warum?
Nein! Also du kannst dir den Skin direkt in deinem Browser anschauen, ohne es installieren
muss. Also ich weiß nicht, als jemand, der Software macht, der Software macht, die einen User-Interface hat. Wir verwenden, auch wenn man das bei manchen Produkten, die wir da rauslassen, nicht immer gleich sehen kann, verwenden wir wochenlang und ewig viel Zeit auf das User-Interface von so einer Anwendung irgendwie, dass der Flow stimmt und dass die ganzen Sachen irgendwie richtig aussehen. Da lasse ich doch nicht irgendwie so ein Script-Kiddy dann hin und mich irgendwie dann so ein Win95-Style reintackern.
Aber musst du ja nicht.
Aber wenn deine User ihre Apps hässlich haben wollen, dann können sie ja auch hässlich machen. Nee, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es auch immer ganz schrecklich, wenn irgendwelche Leute aus meinem Bekanntenkreis dann irgendwelche Browser-Skins drin haben. Es macht den Browser, ich würde jetzt mal sagen, in 95% der Fälle macht es den hässlicher.
Ja, ganz kurz noch zwischenrein, der Schmidtlauch weist mich gerade darauf hin, dass Personas gibt's immer noch.
Ja.
Ja, aber das
ist. Na gut, man muss es ja nicht benutzen.
Genau, der
ja.
Trick ist, es einfach nicht zu verwenden.
Ja.
So eine einfache
Sache. Wer nimmt diese ganzen, also ich meine, das sind ja auch so Refugees im Prinzip. Diese ganzen Kiddies, die für Winamp damals Skins gemacht haben, ja, mit Winamp 2, wo so einfach nur so ein paar Grafiken waren. Und dann, für 2. Und dann für 3, da haben sie ja irgendwie das komplett, was alles ein XML-Sprachenkonstrukt und so weiter. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, so, okay, jetzt können wir irgendwie Styles für Firefox machen. Wo sind die jetzt alle? Ist das jetzt Anonymous?
Wahrscheinlich.
Die uns
die haben
dann
einfach
weg,
so hart geraged, dass sie jetzt irgendwie mit der Energie woanders hin müssen.
Also ich kann die alle nicht installieren bei mir, weil nicht kompatibel mit Firefox 41.
Oh. Da-da.
Aber echt, wenn man da so rüber hovert, du hast gesagt, dann verändert sich bei mir
ja,
was.
Wenn du das Add-on installiert hast.
Hä?
Das ist ja früher immer so ein Add-on installiert.
Nein, das ging direkt. Ich weiß auch, ich habe das irgendwann mal damals ausprobiert. Wir haben die auch so.
Ich hätte gerne den NASA Night Launch.
Damals war ich noch so Beta. Aber ja, wenn es nicht geht mit deinem Firefox, dann brauchst du ja nicht wundern, warum es nicht geht. Ne?
Aber ich hätte gerne den NASA Night Launch.
Aber ich will.
Doch. Ja, okay, ich probiere es jetzt aus.
Will er?
NASA Night Launch. Hä, das ist ein Add-on. Das ist keine fucking Persona. Ist das für ein Quatsch, bitte?
Okay.
Also von Personas wieder zurück zu Persona. Der Dienst wird eingestellt im November, am 30. November. Und man kann, also alle Daten, die ihr da habt, werden erstmal gelöscht, aber es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, sie irgendwo hin zu exportieren.
Am 30. November diesen Jahres.
Ja.
Das ist eine ziemlich lange Grace-Period, muss ich sagen.
Naja, also, man will die Leute ja auch nicht direkt.
Ja, ich finde das ja okay. Also ich finde das gut, weil, also was gab es da demnächst irgendwie hier, Dropbox oder so, hat demnächst irgendwie Carousel getötet, hat gesagt so, ja, übrigens, in einem Monat, ne, tschüss, ihr Penner.
Bye, bye. War eine Scheiß-App.
Die haben das ja auch vorher für Millionen gekauft. Da kann man das ja wohl mal einfach so beenden.
Ja,
nur die Leute haben
ich habe da mal vor einer Weile drüber geraged. Das ist mit Sicherheit der Grund.
Ja?
Ja.
Mhm. Weißt du, Mozilla hat das ja lange Zeit aufgebaut und nicht einfach gekauft. Und deswegen hängt man halt so ein bisschen an seinem Kind. Aber sie sind, glaube ich, auch bei so einer, sie stellen gerade ziemlich viele Dienste so auf den Prüfstand. Also wie Google das ja auch öfter mal macht und dann einfach so
Misten aus.
Dienste einfach mal ausschaltet und in der Phase ist Mozilla auch gerade.
Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, oder?
Ja, du hast, genau, also Mozilla hat ja vor einiger Zeit, also die hatten halt mal so eine Phase, da haben sie viel dieser Sachen irgendwie gebaut und sie haben ja das Web auch entscheidend mitgeprägt und natürlich sind so Dienste, so Produkte, muss man immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, sind die noch relevant im Sinne des, also brauchen Leute das noch? Und natürlich auch, bei Mozilla ist es ja immer so eine andere Sache, aber für Unternehmen, also meistens kommt das eher so indirekt auf dem Wege, weil Leute das nicht mehr brauchen, hat man keine User mehr und verdient kein Geld mehr damit. So. Deshalb graffen das, glaube ich, in Anführungszeichen jetzt privatwirtschaftende Unternehmen häufig früher.
Ja, und ich glaube, das sollte halt auch so sein, weil ansonsten hast du halt auch keine Chance mehr, dass da Neues hinterherkommen kann, wenn die Leute damit irgendwie beschäftigt sind, ihre Energie in irgendwelche Software reinzustecken, die vielleicht keiner mehr wirklich maintainen will, aber man kriegt es halt irgendwie nicht auf die Reihe, es sterben zu lassen. Also das ist ja halt auch immer so Kosten, die man so jetzt direkt gar nicht bedenkt, dass die Leute dann vielleicht auch irgendwie keine Lust mehr haben, an so einem alten Zeug zu arbeiten, was vielleicht noch 5 Leute benutzen und in der Zeit vielleicht auf neue, bessere Ideen kommen können. Und ich glaube, wenn man da halt eine Kultur hat von, man sägt die Sachen dann auch rechtzeitig wieder ab, dann kann man da halt auch relativ freizügig sagen, ja komm, starten mal neue Projekte. Ich meine, da muss man natürlich immer so ein Gleichgewicht finden, aber ich denke, das ist ganz gut so für Innovationen im Allgemeinen, wenn man dann sagt, man hat jetzt mal ein bisschen Luft und man kann jetzt mal wieder ein bisschen nachschieben.
Okay, ist jetzt jedenfalls so, kommen wir, oder? Will noch jemand ein Wort dazu sagen?
Nee. Nein.
Kommen wir zum Untoten der Woche und bleiben beim Mozilla. Bleiben bei Mozilla. Und zwar, ja, haben sie wie angekündigt SHA-1-Zertifikate gekillt und haben danach gemerkt, geht so viel anderes nicht kaputt.
Die ganzen Internet Explorer können nicht mehr.
Ja, nee, irgendwie komische alte Software, benutzt komischen alten Scheiß, unter anderem halt SHA-1-Zertifikate. Oder waren sie doch gezwungen, das irgendwie wieder zu aktivieren? Und ja, vor allem die Leute, die es da wirklich betroffen hatten, mussten erstmal ihren Firefox über andere Wege aktualisieren,
weil sie ja ging ja nicht mehr. Ja,
sie konnten ja nicht mehr aufs Internet zugreifen.
Das klassische Lockout-Ding. Na ja, gut, sie konnten ja immer noch theoretisch die Firefox dann irgendwie von normal über HTTP runterladen und nachher das Ding
mit
der
Plan.
Prüfsumme verifizieren.
Was bestimmt alle gemacht haben.
Ja,
das aber wo kriegst du die Prüfsumme dann her? Wo kriegst du die Prüfsumme her? Über
die
HTTP?
Die lädst du dann auch über HTTP runter.
Ja, das ist der beste Plan ever.
Nee, aber die steht ja auch auf der Webseite so.
Die kann ja auch keiner manipulieren unterwegs.
Unmöglich.
Also, ich hab eine Idee, du druckst die Webseite aus.
Genau, du lässt sie ab.
Nee, ich meine, was du machen könntest, ist, du rufst jemanden an, der gerade einen vernünftigen Browser hat und der macht dann Screenshots und faxt dir den.
Genau, im
E6
guckt er das kurz nach.
Über eine sichere Leitung faxt er dir das dann.
Genau.
Sehr gut. Ja. Schickt dir das dann halt über
Mechanical Turk.
Ich meine, du könntest dann natürlich auch irgendwie mit deinem Smartphone ansurfen und da den SHA-Hash angucken.
Ja.
Aber macht halt keiner.
Dafür brauchst du erstmal das Tool, was irgendwie diese SHA-Summen rausrechnen kann.
Es gibt viele Wege. Nein, die steht
und
ja.
Und dann hast du erstmal wie 5 Viren. Hast du erstmal 5 Viren. Ja, also, aber die Hash-Summe musst
du
immer noch.
Ach so, ja, du meinst also vom runtergeladenen.
Ja.
Ja. Kommen wir nochmal zum Problem, was tatsächlich passiert ist. Also, sie haben gesagt, okay, SHA-1-Zertifikate sind Bubu. Das Problem ist halt, dass ziemlich viele so Skip-Proxys und Firewall-Management-Zeug-Gedöns irgendwelche SHA-1-Zertifikate benutzt.
Also, soll man kurz das Akronym erklären, oder?
Ja,
was? MITM?
Nee, Skip. Das steht, glaube ich, für Secure Content Inspection Proxy.
Ja. Und schon angelogen direkt.
Ja, und das stimmt halt einfach nicht, weil es ist halt nicht secure. Also was das Ding macht, ist, es generiert einfach Zertifikate on the fly, damit irgendwie die Firma im Zweifelsfall, in der du sitzt, deinen Traffic inspecten kann.
Na, für die ist das schon ziemlich secure. Also eigentlich eher safe, das ist ein safes Businessmodell.
Ja.
Ja. Genau, also die wollen dir halt irgendwie, dass du nicht irgendwie auf Facebook irgendwie Nazi-Sachen schreiben kannst.
Ja, oder halt um einfach
in deiner Firma und dann installieren sie einen entsprechenden Proxy und der macht halt dein SSL auf, so wie bei die E-Mail, temporär entschlüsselt, um reinzugucken, ob was Böses drin ist und dann wieder verschlüsselt.
Ob Waffen drin sind.
Genau. Einfach mal reingucken, nee, keine Waffen drin, aber vielleicht Porn, man weiß es nicht genau.
Oh, Nippel drin, kein Problem.
Werden verpixelt.
Genau.
Ja.
Genau, der Porn wird direkt verpixelt. Nein, was ist da? Sind wir in Japan oder was? Echt?
Ja, genau.
Nee, das macht T-Mobile in den USA einfach über
die Bandbreite. Ja, gerade wollte ich sagen. Das machen die einfach jetzt per Default und verkaufen es als Feature.
Als Feature, ja.
Sehr gut.
Binge-on. Kommen wir nachher noch drauf. Okay, und deswegen, also gingen halt viele Webseiten nicht mehr und dann hat Mozilla gesagt.
Ging gar nichts mehr.
Bei
denen, die so einen Skip-Proxy eingesetzt haben, der SHA-1-Zertifikate benutzt, ging kein Internet mehr.
Ja, und dann haben sie dann Browser. Die konnten dann nicht irgendwie auf dem Internet Explorer aus.
Ja, gut, hätten sie natürlich machen können, aber dann hat ja Firefox einen User verloren.
Einen Internet Explorer, und das muss man überlegen.
Ich meine, die hätten ja auf der Zunge zergehen lassen. Den Firefox runterladen können.
Bam. Ja, nachdem sie das Zeug wieder eingeschaltet haben, hätten sie es so gelassen, hätten sie natürlich Probleme gehabt. Auf jeden Fall, also ich meine, so oder so, SHA-1-Zertifikate laufen aus, Chrome will sie demnächst abschalten, Microsoft ja auch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum Mozilla da so vorgeprescht ist. Also Tendenz war ja eher, das jetzt so Ende des Jahres auslaufen zu lassen oder Zertifikate, die noch in diesem Jahr gelten, wenigstens noch zu lassen. Aber
ich glaube, da hat jemand aus Versehen einen Branch zu früh gemerged.
Ah. So. Naja.
Ja.
Jedenfalls mussten sie da wieder zurückrudern. Es wird, also wer noch SHA-1-Zertifikate einsetzt, sollte das jetzt mal langsam ausmustern, ja, und wer so komische Skip-Proxys einsetzt, die nur SHA-1-Zertifikate können und keine Updates auf neuere Versionen zulassen, die sollten das Ding halt ausmustern.
Ja, oder einfach nicht benutzen, weil Skip-Proxys sind böse.
Böse, böse.
Das Problem ist nämlich, wenn du quasi auf eine Webseite gehst, die irgendein Zertifikat hat, irgendein selbstsigniertes, dann sagt der Skip-Proxy, ja, kein Problem, hier, ist mein Zertifikat, ist geil.
Mhm.
Ja. Und dann ist auf einmal nicht mehr so sicher.
Schlangenöl.
Ja. Ja. Tja. Sackt halt.
Okay.
Mhm. Kommen wir zu anderen bösen Sachen.
Good old times. Jetzt noch mehr Verschlüsselung.
Mhm. News. Kommen wir zu 777. So, groß. Der tolle Name der neuen Sicherheitslücke.
Wer hat sich den überlegt? Also sie haben kein Logo.
Kriegt man da, also
das Internet,
könnte man Dreamliner von der Boeing nehmen.
Das gemeinschaftliche Internet hat sich überlegt, 777 klingt gut.
Oh Gott.
Aber auch nur, weil
random Dude.
Nee, ich glaube, liegt das einfach daran, weil die erste CVE mit 777 hinten endete?
Ja.
Toll.
Toll, oder? CVE 2016-077.
Lernt mal Kreativität, ey.
Ja, was? Ist doch okay. Jetzt habt,
ist doch egal. Was,
jetzt seid
was
doch froh,
da
dass
los?
Es einen Namen hat.
Ja, nee, also echt, nee,
vorher regt sich
froh,
auf, dass
ein Logo
keinen Namen hat.
Ein Logo ist ja mal mittlerweile das Mindeste, wenn man.
Genau, ein Logo ist das Mindeste, ja.
Ja, ja, weil ich meine, komm, du kannst doch kein Security Advisory rausgeben
ja.
Ohne Logo, weil
hallo,
wo kommen wir denn da hin?
Ja, aber, ja, genau, wie soll Heise irgendwie hier irgendwas posten ohne ein Logo? Die müssen, Felix sagt es, die müssen da irgend so ein CC BY Graffiti-Foto irgendwie nehmen.
Und ohne Witz.
Wo halt,
nur weil da 777 steht, super.
Es könnte auch 111 sein oder
ja,
irgendwas anderes.
Ja,
drei spitze so genau. Klammern.
Vielleicht
also,
haben sie ja auch rübergeschubt, wer weiß das schon, ja.
Dann ist das jetzt das neue Logo. Fertig aus.
Ist aber okay, ein scheiß Logo.
Also, lass zum Inhalt der Sache kommen, da ist OpenSSH betroffen.
Ja,
also als
zwar,
Client.
Genau, der OpenSSH Client ist betroffen. Und zwar eine Funktion, die schon eine Weile drin ist, aber die nicht wirklich groß benutzt wird.
Also ich kenne
niemanden.
Ich weiß noch nicht mal, was die Funktion wirklich macht.
Ja.
Das ist auch
aber sie ist
geht um
standardmäßig, genau, ist standardmäßig aktiviert und das ist halt das Problem. Roaming, ja, keine Ahnung, hat schon mal jemand benutzt?
Hat einer schon mal Roaming benutzt?
Nee. Ist Roaming in dem Zuge das, was ich sonst als Roaming kenne? Ist halt die Frage, ne? Also, das ist so ein generischer Begriff.
Tja, auf jeden Fall kannst du es verhindern, indem du sagst, use Roaming, no.
Ja.
Okay, ja. Also ja, das ist so ein bisschen, sollen die beiden Enden der SSH-Verbindung in Kommunikation wieder aufnehmen können, wenn sie unvermittelt abreißt. Ich kann bestätigen, dass zumindest bei mir lokal das nicht funktioniert, weil immer wenn ich von WLAN, also sobald ich nicht nur das Kabel einstecke an meinem Rechner, dass ich auch über Kabel bin, dann geht das SSH nicht mehr. Dann muss ich irgendwie den SSH-Prozess killen, also meinen Client killen und einen neuen aufmachen.
Ja.
Also Roaming kann bei mir nicht aktiviert
vielleicht
sein.
Vielleicht solltest du Use Roaming Yes benutzen.
Ja, genau. Ne, Triple Yes. Yes, Tri- yes,
yes,
yes.
Ne, siebenmal
sieben,
Yes.
Sieben, yeah.
Oder einfach nur Use Roaming 777.
Ah.
Okay, und da gibt's Updates dafür?
Ja, es gibt mittlerweile Updates. Also wenn du, was weiß ich, ein Arch Linux hast oder so, kriegst du es vielleicht. Und? Ansonsten hast du die Möglichkeit, in deine SSH-Config, also in deine Client-Config, einfach Use Roaming No reinzuschreiben, dann ist die Funktion
okay.
Zumindest.
Ja, also die Sache
aber
ist,
was ist denn damit
was,
eigentlich
das Problem?
Problem?
Genau, das sollten wir vielleicht noch beschreiben. Felix, unser Security-Experte.
Security-Experte, extra eingeladen.
Ja.
Und zwar ist das Problem, wenn du als Client auf einen Server gehst, der quasi gehackt wurde oder irgendwie verkrippelt ist oder so, dann kann der Server dir in eine bestimmte Art antworten und dich dazu, deinen Client dazu bringen, Memory auszuspucken, der sonst geschützt wäre. Also das ist so ähnlich wie dieses Heartbleed-Zeug,
ja.
Nur halt auf der Client-Seite. Und es kann dann passieren, ich glaube, es gibt aber noch kein Proof of Concept, dass dein Client sein Private Key aus mit oder Teile davon ausspuckt.
Das heißt, der gehackte Server könnte dir dein SSH-Private Key klauen.
Genau, dann ist es SSH Private
okay.
Key.
Das wäre nicht so cool.
Und das ist das ist keine gute Sache, genau.
Das ist überhaupt keine gute Sache.
Zumal der auch quasi an dem, zu dem Zeitpunkt schon entschlüsselt ist.
Ja.
Also quasi von, ja, auch benutzt werden kann. Also eine fiese Sache eigentlich. Gut.
Aber, dafür, aber es gibt jetzt keinen Exploit dafür oder so.
Es gibt noch keinen Exploit öffentlich zu benutzen. Also im Gegensatz zu Heartbleed, das ist alles viel weniger schlimm.
Ja. Deswegen, da sie nur theoretisch ausgenutzt werden kann und es noch niemanden gibt, der es so gemacht hat.
Ja, genau.
Naja, ist es, man weiß noch von niemandem.
Ja, genau. Man kennt zumindest keinen persönlich, ja, dem das schon passiert ist, der seinen Schlüssel deswegen darüber verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, wer diese Funktion nicht braucht, sollte sie abschalten erstmal oder halt warten, bis
sie eingeschaltet. Ich habe gerade eine Idee, die unsere Bundesregierung gefallen würde, und zwar eine Exploit-Registrierungsstelle. Da müssen Exploits registriert werden, bevor man sie im Internet einsetzen darf.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Finde ich nur fair.
Ja. Ja. Die kriegen dann so eine Nummer, ich würde mal sagen wir, die beginnt mit CVE. Und
aber das ist die DCVE, die deutsche CVE.
Ah, ja.
Ja. Ja, und die ist
dann DVD. Kann man da auch Zero-Day-Exploits?
Ja, kannst du natürlich auch registrieren.
Musst
du
nee, registrieren. Ja, nee.
Also die sind sogar registrierungspflichtig.
Ja, sie sind registrierungspflichtig, aber Zero ist, also Null wird dann gleichgesetzt mit dem, wie lange es braucht, dass das intern den Prozess durchläuft. Also das kriegt dann immer, das ist kurz, also Null ist dann Platzhalter und wenn das dann durch den
1, 2, 3,
Prozess durch ist, dann wird es nachher dem zugewiesen. Das war ein 13-Day-Exploit. Das war ein 12-Day-Exploit und so weiter.
Ja.
Aha, so funktioniert es also. Ja.
Das macht Sinn.
Sag doch mal, da muss die Politik dringend dran.
Ja.
Leute, wir sollten
bräuchten wir halt auch mal eine Krisennummer vom Ministerium. So. Mhm. Okay. Außerdem, wie auch im Chat wieder darauf hingewiesen wird, natürlich, man könnte auch Mosh benutzen.
Ja.
Das hier schon mehrfach berichtet wurde.
Also habe ich schon mal eine Zeit lang benutzt, hat funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Ich habe es dann, glaube ich, auf einem neuen Rechner einfach nicht mehr installiert, aber kann man machen, glaube ich, gibt es immer noch.
Ja. Also, ich weiß nicht. Also dieses Mosh-Ding, ich glaube, das ist auch von der NSA. Das ist so ein
Mosh-Ding.
Das ist so ein Backdoor-Perl-Gekrebel, was irgendwie 1000 Zombie-Prozesse im Hintergrund von dem Server laufen lässt. Ist nicht, was ich haben will, einfach.
Also Mosh war Mobile Shell.
Ja. Ja, das war irgendwann mal so ein Research-Projekt von irgendeiner Uni. Ich hab's gar nicht mehr im Kopf, was es war. Stanford oder war es irgendwas anderes? War irgendeine amerikanische.
MIT.
Es könnte, ja genau, MIT. Und ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert. Ich glaube, der Felix auch. Das hat eigentlich schon das Richtige gemacht. Aber wie der Felix schon sagt, plötzlich gibt es da halt dann irgendwelche Prozesse, die nicht richtig aufgeräumt werden und irgendwie seltsam. Und ich hab's dann doch wieder gelassen.
Ja, would not do again. Hm.
Ja.
Naja, aber gibt es bestimmt Leute, die das gut finden.
Ja, die Entwickler zum Beispiel.
Ja.
Mal gucken. Ist ja auch nichts verkehrt, mal was anderes zu machen, außer OpenSSH.
Ja, aber das Problem ist ja, die fahren ihre eigene Krypto neben OpenSSH.
Ja.
Das ist ja genau klar. Das ist das Ding.
Es ist ein Replacement für OpenSSH.
Nee.
Ja, also es bringt ja OpenSSH zur Authentifizierung, dann aber irgendwie dann doch wieder nicht. Also für den Traffic benutzt es irgendwas Eigenes, dann macht es auch irgendwie UDP, glaube ich.
Ja.
Genau,
Die benutzen dann da was quasi als Side-Channel.
Ja.
Sie machen bloß Out und dann Side-Channel irgendwie UDP, irgendein Krypto-Zeugs, was sie selber gebaut haben, was dann quasi automatisch gut wird.
Wenn es gutes Krypto ist?
Ja, nee, ist klar. Selber gebaut.
Selber gebaute Krypto ist bestimmt immer gut.
Naja, die nehmen wir auch LibSSL, ist ja quasi OpenSSL vor Gewinn. Haben wir auch nie Probleme mit gehabt oder so.
Auf keinen Fall.
Nee, kann man schon machen.
Okay. Mosh, wer es mal verwenden will.
Mosh.
Ausprobieren.
Ja. Ausprobieren,
Mosh. Ja. Mosh klingt auch irgendwie so wie, keine Ahnung, New Fragrance for.
Ich finde, es klingt nicht sonderlich positiv.
Your New Fragrance for OpenSSH.
Es klingt jetzt, ja.
Genau.
Your New Fragrance of getting pwned by the NSA.
Genau, so.
Google hat ja auch so ein paar Probleme wegen irgendwelchen Mails.
Haben die
das? Ja, naja, also was ein Problem. Also ich meine, da müssen halt jetzt die Lawyers von Google mal wieder irgendwie so von so einer komischen deutschen Verbraucherzentrale, beziehungsweise in diesem Fall dem Bundesverband der Verbraucherzentralen, mal so eine Abmahnung da irgendwie abschmettern, dass jetzt irgendwie
ja, aber warum? Act
wird. Warum? Naja, also der Bundesverband der Verbraucherzentralen, er hat Google schon mal abgemahnt wegen der Sammlung von Nutzerdaten und dieses Mal kommt wieder eine Abmahnung rein. Und zwar geht es eben um die Auswertung von E-Mails. Wir erinnern uns, dass ja Google Mail dafür verschrien und bekannt ist, dass sie eure E-Mails mitlesen,
ja,
weil sie euch personalisierte Werbung daneben oder sonst auch dann später irgendwann anzeigen wollen.
Weil sie nur euer Bestes wollen.
Die wollen eigentlich nur, und das ist ja ein Sachverhalt, den ich auch total unterstütze, ich habe keinen Bock mehr auf Praktikerwerbung, ja. Die wollen mir richtige Werbung anzeigen, die gute Werbung, ja, die tolle Werbung. Das macht Google, die sind ja einfach die Besten. Also, ich weiß ja nicht, heißt das jetzt immer noch Google oder heißt das jetzt Alphabet?
Alphabet.
Ja, nee. Die Firma heißt
nee, Alphabet, Google.
Aber das ist ja immer noch
Google. Achso, nee, Google Mail, das ist, glaube ich, noch ein extra Ding.
Ja, okay.
Müssen wir gucken, wo
Google nee, unter, Mail... Doch, die sind unter Google. Mail, dieses Mail-Zeug
ist unter Subsidiary von Google.
Genau. Ja, aber du oder könntest
Produkt
auch,
von Google.
Du könntest, ja, also von der...
Alphabeten mal.
Naja, von, also Alphabet ist die Firma, die hinter Google ja steht, die hinter Google Mail steht.
Okay,
ja, Gmail.
Gut.
Gmail.
Also das den Sachverhalt kennen wir jetzt einigermaßen. So, und der Dorn im Auge der Verbraucherzentralen oder für alle Verbraucher, das ist ja das Tolle, übrigens noch kurz kleiner Rechtsexkurs. In Deutschland kann eine Privatperson nicht einfach ein Unternehmen abmahnen. Also Unternehmen können sich gegenseitig abmahnen und Verbraucherzentralen können Unternehmen abmahnen. Aber einzelne Personen können nicht. Also wenn ich jetzt ein Problem mit Google habe, dann kann ich irgendwie einen Rechtsstreit gegen Google führen. Aber dieses einfache Mittel einer Abmahnung, was ein etwas anderes Rechtsinstrument ist,
ist ja
das steht nur Verbraucherzentralen zu.
Ist ja auch gut so.
Kann man so sehen. Es war jetzt nur mal eine Erklärung, warum das auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen macht und nicht irgendwie hier irgendwie...
Peter Klein aus Neubrandenburg.
Ja, nee, also in der Regel müssen wir in letzter Zeit ja die guten Sachen immer den Österreichern überlassen, dass das irgendwie einer von denen macht. So, die sagen, oder der Sprecher von denen, der Heiko Dünkel, sagt jetzt, das Problem an der Sache ist folgendes, dass dieser Sachverhalt, dass deine E-Mails ausgewertet werden, der steht bei Gmail nur so irgendwo in den AGBs. Und dann gibt es halt so einen Button, so, ja, AGBs, okay, so. Und das ist denen nicht deutlich genug. Die wollen jetzt nicht so mehr oder weniger so eine Einzelfallentscheidung, sondern nach dem Motto, Google schickt dir eine Mail und sagt dann, hey, stimmst du zu, dass wir jetzt wieder eine Mail von dir auswerten, um dir Werbung zu schicken? Sondern die wollen halt das.
Anmeldung, dass das.
Ja, die wollen so. Ich schätze mal, das läuft am Ende auf so eine Buttonlösung raus, ähnlich wie das jetzt verbindlich kaufen. Das ist halt irgendwie Anfang letzten Jahres, meine ich, im Online-Kaufrecht in Deutschland gibt, dass eben da so ein Button sein muss, auf dem klipp und klar deutlich steht, jetzt ist es kaufen, nee, kostenpflichtig, nee, kostenpflichtig bestellen.
Genau.
So.
Genau, kostenpflichtig.
Oder äquivalent. Kostenlos. Ja. Und wahrscheinlich wird das auch auf so eine Buttonlösung da eben rauslaufen. Das heißt, okay, jetzt mitgelesene E-Mails kostenlos haben wollen.
Oder nein, abbrechen, du kriegst keinen Account.
Abbruch, genau. Abbrechen.
Und das andere an der, also das ist sozusagen die Sache mit den Verbrauch, mit den Bedingungen, dass die akzeptiert werden müssen und dieser Sachverhalt dem Benutzer, dem Verbraucher bewusst gemacht werden muss. Das andere ist, dass ihnen der Begriff, naja, die sagt, also Google sagt halt, ja, untersuchen zu Werbemaßnahmen, der ist zu schwammig. Also Werbemaßnahmen. Mhm. Es geht halt daraus nicht hervor, für welche Werbemaßnahmen? Im Zuge von Mails, im Zuge von anderer Werbung, im Zuge von auf Google Maps, also was bei mir zum Beispiel so ein Problem ist, ich gehe nur auf Google Maps gerade und sehe dann irgendwie alle möglichen Geschäfte. Also ich habe eine Zoomed-Out-Version von Volgograd, schaue ich mir an und dann sind da alle möglichen Geschäfte, wo ich schon mal war, markiert.
Echt?
Auf einem Detaillevel, wo sonst irgendwie, also da steht irgendwie Volgograd, Klammer auf Stuttgart, Klammer zu. Also so weit habe ich rausgezoomt, dass man das schon sieht. Und dann sind da einzelne kleine, so ein Fotostudio, wo ich mal war. Das und jenes, die sind da alle so gehighlighted.
Das.
Genau. Und
also
das ist bei mir nicht so.
Das hat, glaube ich, in dem Falle jetzt, ja, ich glaube, das liegt an den Google Maps Suchen. Aber das hat jetzt in dem Falle wahrscheinlich nichts mit Mail zu tun, aber
probier,
ich meine, Google ist halt wahrscheinlich so da hinten dran das große Cross-Referenzieren, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du irgendwie mal bei Google Maps nach so einem Business gesucht hast und gleichzeitig irgendwie Mails mit denen ausgetauscht hast, die unter der gleichen Domain liegen, dass Google sich da dann so ein Score
wenn ich
errechnet.
Wenn ich nur reingehe, sehe ich eigentlich gar keine Geschäfte, ich sehe nur Haltestellen.
Ja, ich sehe auch
nicht. Ja, das sind halt die Geschäfte, die du so besuchst. Nee, also zum Beispiel hier, ich habe es hier einfach gerade mal nur Google Maps aufgemacht. Aus irgendeinem Grund ist es es glaubt, dass ich jetzt mich gerade hier etwas südlich von Stuttgart befinde. Und da ist jetzt halt hier zum Beispiel gleich mal, sind Schwabenquellen markiert, weil ich jemandem mal von den Schwabenquellen einen Gutschein geschenkt habe.
Also das Einzige, was bei mir groß ist, ist das Milaneo und da war ich noch nie drin in meinem Leben.
Also bei mir hast 15. Achso, ja, das ist aber überall.
Oder vielleicht wollen sie, dass du mal da hingehst.
Ja, wahrscheinlich.
Bei mir ist es auch dicker.
Ja, so, das ist das Einzige, was hier beim Rauszoomen.
Die Schleierhalle und Mercedes-Benz-Museum.
Mercedes-Benz-Museum, genau, das habe ich jetzt auch noch hier. Ja, aber sonst, Schlossplatz ist noch irgendwie.
Ja. Aber ich habe bei mir auch alles deaktiviert, dieses ganze personalisierte Shit, weil mir das wenig.
Also ich versuche im Normalfall eigentlich nicht bei Google eingeloggt zu sein.
Genau, einfach immer mit OpenStreetMaps arbeiten. Oder mit HereMaps.
Ja, du kannst ja auch einfach irgendwie eine Privacy-Session aufmachen oder einfach dich die Cookies aktiv wieder killen oder so.
Ja.
Also wäre ja auch eine Möglichkeit.
Kann man auch machen.
Immer HereMaps nehmen.
Immer Binge nehmen.
Binge, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, oder?
Ja. Fast. Das ist ja fast schon eine
Anspielung.
Binge on, genau. Und zwar geht es hier um T-Mobile USA. Die kleine Tochter von T-Mobile hier. Mhm. Und die haben etwas eingeführt, das nennt sich Binge On. Und das ist im Prinzip einfach nur ein Frontalangriff auf die Netzneutralität.
Das sagen sie natürlich nicht so.
Stimmt.
Nee, das ist ein Feature.
Warte, ist ein Feature. Nämlich das Feature ist, dass es Partner gibt bei T-Mobile, wie zum Beispiel irgendwie hier Netflix, Hulu und HBO Now und ESPN und so. Und wenn ich da ein Video gucke von denen, dann wird das mir irgendwie mobile optimiert und das zählt nicht gegen mein Datenvolumen.
Ist doch nett von denen.
Ist doch eigentlich eine coole Sache, oder?
Ja, ist voll lieb, oder? Also ich finde das auch super. Hier steht dann auch Order Now mit Ausrufezeichen. Und dann
kann man ich da drauf.
Ja, ja. Also in den USA halt.
Kannst du es dann auch in der besseren Qualität ordern?
Das Video, Das ist nämlich dann der Aberwitz an der ganzen Geschichte. Wenn du nicht explizit aus diesem Binge-On dich ausloggst, also das abwählst, weil das ist per Default für alle Kunden jetzt aktiviert.
Für alle Kunden auch? Also
Ich bin nicht sicher. Ich guck mal nachher in meinem eigenen T-Mobile USA-Vertrag nach.
Weil ich habe gedacht, das geht nur für Handys und so für Handyverträge. Oder ist es auch für DSL?
T-Mobile USA.
Ach so, das
nur.
Ah, sorry, nee, da bin ich ja.
Das steckt allein schon im Namen.
Hoho.
Nicht.
Okay, also, aber wer guckt denn Videos auf seinem T-Mobile?
Oh, viel zu viele Menschen.
Also, ich mache das tatsächlich ab und zu mal hier, wenn ich irgendwo unterwegs bin und gerade vielleicht noch irgendwie genug Traffic habe und das ist irgendwie der 28. des Monats, dann gucke ich mir vielleicht auch irgendwelche YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe, in der Bahn an oder so. Wenn ich zufälligerweise mal gerade Empfang habe, was ja irgendwie.
Ja. Also ich mache das auf dem Handy so, aber in der Regel halt im WLAN. Keine Ahnung, wenn ich abends irgendwie noch einen Film auf Netflix fertig schauen will und im Bett bin schon oder so. Dann mache ich schon mal, aber jetzt nicht über Mobile Network.
Ja, also das kann ich verstehen, wenn man quasi zu Hause ist, dass man das dann ausprobiert. Aber
gehe ich denn da jetzt hin? So Pay-as-you-go-Plan. Naja, jedenfalls ist das ein mega Feature von denen und mitnichten einen Angriff auf die Netzneutralität. Und das hat dann auch der John Ledger, der CEO, so klargestellt. In seiner ihm bekannten oder von ihm bekannten Art.
Er ist einfach so ein netter Typ, ja. Das muss man ja auch
sagen. Er ist so ein netter Typ, dass er Wörter wie fuck benutzt.
Oh, fuck. Ja, er hat fuck gesagt.
Weggepiept.
Er hat das Piep-Wort gesagt.
Piep. Das F-Wort gesagt, ja. Also die konkrete Auseinandersetzung in dem Falle war, also dieses Binge-On hat natürlich dadurch einen entsprechenden Shitstorm ausgelöst. Und
jetzt macht man echt mal was für die lieben Leute, dass sie ihre Videos kostenlos gucken können und dann sowas.
Dann sowas.
Ja. So, und also Hintergrund bei der ganzen Sache ist, dass eben Videos von Partnern bei Binge-On auch runtergerechnet werden, um die Bitrate zu modifizieren, um sie zu verkleinern, was eben zum Ergebnis hat, dass also Binge-On ist sozusagen für T-Mobile halt ein Win-Win. Die Partner bezahlen ihnen Geld dafür, dass sie da drauf sind, supposedly, und gleichzeitig reduzieren sie den Streaming-Content. Das heißt, sie müssen weniger Bandbreite zur Verfügung stellen.
Ich dachte, sie machen es auch bei YouTube.
Ja, und sie lösen damit halt auch das Porn-Problem, weil sie können ja dann auch einfach automatisch alles verpixeln, egal was der Inhalt ist. Dann können sie auch sagen, ey, ist kein Problem, wenn sie Porn ausliefern.
Auch in Japan kein Problem.
Ja, weil ist eh alles verpixelt. Bam.
Außer wenn du es nicht über einen Skit-Proxy hier.
Ja.
Ja, so. Ja, und also das Konkrete, was da hier der John Ledger irgendwie abging, war, die EFF hat dann irgendwie auf Twitter ihn gefragt, und zwar einfach nur eine ganz normale Frage, ob Binge-On den Videostream in irgendeiner Weise verändert oder nur die Bandbreite limitiert, also durch Limitierung sozusagen, also dass halt, dass sie dann sagen, okay, diese Connection darf jetzt nur noch so und so viel Bandbreite haben und dadurch kriegt die nur noch so und so viel Bandbreite und dadurch fällt das automatisch auf eine niedrige Qualität zurück. Ja. Mhm. Das war nur so die Frage und hat, soweit ich weiß, die Frage beantwortet irgendwie mit so einem. So, also da sagt er irgendwie gar nichts eigentlich. Also er beantwortet ja irgendwie die Frage nicht.
Ja, proprietary algorithm.
Bla 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 und optimize.
Optimize.
Ja,
optimize.
All the things.
Ja. Böse EFF, böse Lobbyveranstaltung,
Lobby,
die hier dem armen T-Mobile, das doch den Menschen nur helfen will, irgendwie hier mal, also das gehört ja echt mal, ne? Und das gehört auch aufgedeckt. Und ja, in letzter Konsequenz muss man John Ledger danken, dass er uns von diesen bösen Lobbyisten von der EFF da befreit und die mal
nicht, dass wir hier quasi
klarstellt.
Ja. Dass wir weiter bingen können oder so. Glück gehabt.
Man muss dazu sagen, er hat sich dann auch in einem Statement dazu noch irgendwie entschuldigt bei der EFF. So zwischen irgendwie 15 Seiten Produktmarketing und Korrektur-Legalese hat er dann irgendwo zwischenrein auch geschrieben, so ja, und übrigens, also ich entschuldige mich auch bei der EFF dafür, für die mehr oder weniger für die Wortwahl. Wir wollen doch beide eigentlich das Gleiche. Ja, wir wollen doch beide nur das Beste für die Konsumer.
Ja, erstmal für uns und dann für die Konsumer.
Naja, die einen schon, die anderen nicht.
Ja, aber guck mal, ist doch voll gut, die geben das kostenlos, geben sie dir das Binge-On.
Also EFF, vielleicht nochmal kurz erklären, Electronic Frontier Foundation, ja, die von...
Die böse Lobbyveranstaltung.
Also die von vielen...
ADAC des Internets.
Ja, ADAC, genau. Vielen Privatpersonen getragen wird und deswegen gesponsert wird, weil sie das Internet zum Guten voranbringen wollen.
Genau. Und nicht einfach irgendwie randommäßig quasi alles geschehen lassen wollen. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
Ja, nur nochmal, um diese Sache hier aufzuklären, mit dem was zu tun hat.
Genau.
Okay, gehen wir weiter, oder?
Ja, und ich hoffe, dass es jetzt gut genug rausgekommen ist, dass es super böse Fucker sind.
Ja, ja, also Binge-On ist schon fragwürdig. Ich meine, wenn man es einfach so an- und abschalten könnte.
Ja,
aber es ist halt default an, das, okay, und das ist nicht gut.
Okay, also du kannst es abschalten, okay, aber es ist defaultmäßig an und du müsstest es wissen, dass du es abschaltest.
Das, genau, ja, das schlägt in dieselbe Scharte rein, wie jetzt die Geschichte eben bei Google Mail, ja, dass du still und heimlich das gemacht wird, ohne dein explizites Einverständnis zu verlangen, mit dem dir Klarmachen der Konsequenzen.
Ja. Ich weiß noch, früher war das auch bei Bildern normal irgendwie, dass sie über deine OMTS Flatrate einfach fies
verkrippelt
mal
worden, ja,
verkrippelt worden.
Ja, es gab dann ja auch so irgendwie hier Opera-Browser, die dann irgendwelche speziellen Aufbereitungstechniken hatten.
Da konntest du ja wählen, ob du es haben
willst
oder nicht.
Das Produkt hast du ja bewusst gewählt, weil du diesen Benefit davon haben wolltest.
Hat Amazon auch mal sowas gemacht?
Ja, Amazon hat auch so einen Silk-Browser gehabt.
Genau.
Silk, ja, die haben auf IC2 irgendwie oder wo auch immer sie es gemacht haben, haben sie dann auch Webseiten Airquotes optimiert.
Optimiert.
Ja. Aber ich weiß noch, ich hatte mal einen Vodafone-Vertrag, also so eine Vodafone-Datenkarte.
Ja.
Und da war das auch normal, dass die Bilder einfach runtergerechnet wurden. Und du konntest dann erst, wenn du auf irgendeine bestimmte Webseite gegangen bist und gesagt hast, nee, du willst den Scheiß nicht, und es da deaktiviert hast, dass es dann wirklich deaktiviert haben. Und sonst haben sie dir immer die Bilder einfach kleiner gerechnet. Die sahen halt einfach scheiße aus.
Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die sowas gemacht hat. Also für Browser im Automobilbereich, sagt man es mal so.
Stimmt, ja, Video-Streaming. Ja. Yep. Ja. Der Schmidtlauch schreibt im Chat gerade, die Sache ist, dass sie einfach alles, was Video ist, drosseln. Also sie drosseln die Bandbreite und minimieren da nichts oder rechnen da nichts runter, sondern verlassen sich dann drauf, dass sozusagen der Client oder der Server, je nachdem, wie das in dem entsprechenden Protokoll umgesetzt ist, sozusagen streamingmäßig auf eine niedrigere Bitratenqualität runterfällt. Sie drosseln alles auf 1,5 Megabit. Und er schreibt, sogar wenn man irgendwie einen anderen HTTP-Header für den Content-Type setzt, selbst dann erkennen sie, dass es ein Video-Streaming ist.
Der Proprietary Algorithm.
Genau, vielleicht machen sie es über DPI oder so.
Also die AGET.
Genau.
Aber dann musst du quasi alles über SSL gucken, weil dann geht's nicht. Oder?
Möglich.
Über was gucken?
SSL.
SSL. Oder ja. Vielleicht auch alles von irgendwelchen CDNs.
Bieten sie dir irgendwie einen optimierten Proxy dann gleich noch an.
Ja, oder vielleicht geht auch alles über, alles was von CDNs kommt, wird halt langsam. Das kann ja auch immer noch sein. Also das muss man, ist quasi so proprietary, so wie die Great Firewall of China.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist vor allem, finde ich persönlich, ein interessanter Move, dass T-Mobile das gerade macht. Von den ganzen US-Providern waren die bisher immer die Netten. Also wirklich. Weil die wollen noch Kunden. Also,
ja, alle anderen.
Was man hier als Deutscher wenig verstehen kann, ist, dort in den USA sind T-Mobile,
disruptive.
Die sind halt irgendwie nicht mal Nummer 3, glaube ich, sondern irgendwie, die sind auf, vielleicht auf Nummer 3, also es gibt ja da irgendwie AT&T, Verizon, Sprint, ja. Und AT&T und Verizon sind die zwei großen und Sprint ist irgendwie so Nummer 3 und T-Mobile ist halt so, naja, und aufgrund der Marketingmaßnahmen, die dort anders setzen dürfen, darf sich irgendwie jeder den Schriftzug irgendwie das tollste 4G-Netzwerk der Welt irgendwie auf die Fahnen schreiben. Und T-Mobile versucht dort drüben noch irgendwie massiv Kunden zu gewinnen und deshalb sind die normalerweise echt nett. Also die haben da relativ günstige Plans und auch Prepaid Pay-as-you-go-Plans, wo einen die anderen von AT&T nicht mit dem Arsch angucken, wenn man sagt, ja. Und deshalb wundert es mich ein bisschen, dass gerade die jetzt mit sowas ankommen. Aber wahrscheinlich haben die auch einfach den Impact davon nicht erkannt, den das haben kann heutzutage. Was wiederum, finde ich, ein gutes Zeichen ist, dass mittlerweile Leute, die sich um freie Netzneutralität kümmern, dass das mittlerweile alles schon so weit gut auch verteilt und professionalisiert ist.
Ja,
das ist auch früher wäre sowas wahrscheinlich kurz untergegangen.
Ja, und zumindest wäre kein großer Aufschrei passiert, ja. Ja. Okay, kommen wir zu Tabs versus Spaces. Die Diskussion habe ich auch irgendwie verpasst.
Ist das News?
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine News ist. Da hat halt jemand mal so über GitHub-Repositories Auswertungen gemacht und hat mal ausgewertet, wie viel Prozent der Repositories auf welche Art und Weise ihren Code einrücken. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie spannend. Findet ihr sowas nicht spannend?
Erzähl uns mehr.
Genau. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Mal einfach so hier in der Runde. Wie rückt ihr denn euren Code ein?
Tabs. Ingo?
Ingo, das ist nicht, Ingo, das ist nicht okay.
Du bist voll der Trolle. Nee,
okay, ich meine, wir sind ja hier in der Selbsthilfegruppe und der Ingo benutzt halt Tabs. Ist okay.
Selbsthilfegruppe für Tabs, ja. Das heißt, du gehst da in die eine Ecke und wir gehen in die Space-Ecke.
Ja. Ja,
in die Space-Ecke. Und jetzt die Frage, wie viel Space?
Wie viel Space? Zwei.
Zwei.
Zwei Spaces.
Zwei stinken.
Was? Bist du betrunken, Mann? Was programmierst du?
Java und XML. Ja. Also XML tatsächlich zwei, aber Java 4.
Warum in XML 2 und in Java 4? Was ist denn das für ein Quatsch, bitte?
Weil man, finde ich, in XML aufgrund der einfach der Semantik, also der Struktur der Sprache, die Verschachtelung automatisch schon sieht. Und bei Java ist es nicht so selbstverständlich. Ja. Aber Geschmackssache.
Ja, ist es tatsächlich auch. Aber wie man hier in dieser Seite sehen kann, ist es halt auch so eine, ich würde jetzt mal sagen, Kulturfrage. Da ist es halt nach Programmiersprachen runtergebrochen und man sieht da halt da schöne Pie-Graphs, die dann anzeigen, wie viel Prozent von den ausgewerteten Repositories denn wie einrücken. Und
also was ich ja toll finden würde, quasi wenn GitHub dir vorschlägt, so ja, du benutzt 4 Tabs. Leute, die auch 4 Tabs benutzen,
ja,
benutzen zum Beispiel
Leute, die auch 4 Tabs benutzen,
zum Beispiel
haben
C-Sharp.
Ja, genau, sicher. Vor allem vor dem Hintergrund so, du kannst alles lernen, aber du kannst nicht von den Tabs oder Spaces wegkommen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie hier zum Beispiel ja, 4 Spaces benutzt, dann musst du halt zu 65% Java-Entwickler sein, weil dann
nutzen 65 also Python.
Nee, aber das ist 91,88.
Genau, 91.
Dann, ja, dann kannst du als Python-Entwickler auch Java machen.
Habe ich schon erwähnt.
Nee, du kannst einfacher wechseln, das stimmt, ja.
Das ist das.
Yeah. Oh, Ruby hat 100% 2 Spaces.
Ja, Ruby 100% 2 Spaces.
Das ist
aber das sind halt auch nur knapp irgendwie 489.
Also wenn du Tabs benutzt, wie der Ingo, dann kannst du eigentlich nur noch Go programmieren.
Ja. Yeah.
Leider.
Yeah.
Also du hast keine andere Wahl mehr. Es gibt keine andere Programmiersprache, die so
Vala.
Wo hat der denn diese
Vala geht noch.
Wo haben die denn diese Repos her? Die Top Start Repositories. Okay, verstehe.
Ja.
Ja, ich dachte gerade, es sind so viele Objective-C-Repos und so wenig zum Beispiel Java-Repos. Yes. Ja, das sind irgendwie 440 Objective-C und ich verguck, das sind so viele und das ist schlecht organisiert.
Knapp 300 Java-Repos. Man hätte die irgendwie sortieren können, zum Beispiel sortieren nach Tabs.
So. Ja, oder ein bisschen so eine Grid-View machen und nicht irgendwie einfach nur
random irgendwie
500 Pie-Charts untereinander machen können.
Ja, ich glaube, das ist halt gedacht, dass man es auf einem Mobile-Device anguckt. Und
ganz unten. Na. Ganz unten kannst du es anklicken.
Kann ich es forkern?
Ja. Das muss gut sein, wenn du das bei Twitter vertwitterst, damit die Leute direkt mit dem Handy draufklicken können.
Mm, ja.
Oder den Browser auf die Hälfte stellen.
Also ich weiß nicht, ich fand es nur mal interessant, ist jetzt nicht unbedingt vielleicht eine News, aber ich finde es ganz nett, dass sich da jemand mal die Mühe macht und auch das, damit man mal so ein bisschen sieht.
Die traurige News.
Ich hatte übrigens gerade noch eine Idee, die ist mir, glaube ich, entfallen. Ach so, man könnte das ja auch mit dem Paketmanager machen.
Was?
Man könnte ja quasi sagen, oh, du hast dir Pakete so und so installiert, also irgendwie
suggested
du hast
jetzt
irgendwie
packages.
Rails installiert, willst du dir nicht irgendwie noch das und das und das und das
installieren? Noch PyPy installieren.
Ja, genau.
Weil, ja, aber das gibt's ja schon, suggested packages gibt's ja bei Debian schon.
Das nennt sich in der Regel Dependencies, das sind hard suggestions.
Nee, das sind, ja, gibt's auch, also das sind harte suggestions, quasi so überzeugend, so, doch, du willst es auch haben.
Weil sonst geht das
anders. Ansonsten geht das nicht, ja. Aber auch Suggestions, wenn du irgendwie, keine Ahnung was.
Ja, das ist, wenn Amazon dann irgendwann mal einen Package Manager macht.
Ja.
Customers who installed PyPy would also like to install Rails.
Nee, not.
Ja, doch, das ist, was der Amazon-Algorithmus
dann ausspricht. Also, ja, genau. Nee, would also like to install PyPy again.
Ja.
So einfach noch fünfmal. Von fünfmal Pip installieren.
Leute, die Ruby 1.8 installiert haben, haben außerdem noch installiert. Ruby 1.9, Ruby 2.0, Ruby 2.1 und Ruby 2.2.
Aber geht leider, sind leider Konflikte.
Und zwar folgende Patch-Level.
wo wir bei Ruby 2.2 waren.
Auch, und bei Spaces, ja. Auch eine Programmiersprache, die ziemlich viel mit Spaces in Verbindung gebracht wird.
Aha.
Naja, hast du ja gerade gesagt, in den Charts.
Genau. Ich 100%. War gerade mental woanders. Genau, Ruby 2.3 ist draußen seit dem 25. Dezember.
Irgendwie ist um Weihnachten rum einiges passiert. Perl 6 ist auch gekommen.
Ich glaube, die Leute hatten genug Zeit zu Hause.
Also irgendwie letztes Jahr ist ja Rails 4 an Weihnachten released worden, kurz vor Weihnachten, glaube ich.
Vorletztes Jahr aus heutiger Sicht.
Genau, vorletztes Jahr.
2014.
Ansonsten, ja, kommt immer mal. Ich glaube, Ruby ist letztes Jahr auch 2.2 zu einer ähnlichen Zeit erschienen, wenn ich mich nicht täusche.
Gut, hier sind wir bei Ruby 2.3.
So ist das, wenn die Nerds daheim Zeit haben.
Ja, genau, bei ihrer Familie zu Hause.
Software-Releases,
Ja, ist gar nicht so viel super viel neues Zeug dazugekommen. Also es gibt diesen Safe Navigation Operator, wo wir schon mal von ein paar Sendungen drüber geredet haben, diesen Und-Punkt-Operator. Hm. Auch Lonely-Operator genannt, aus irgendwelchen Gründen.
Lonely.
Nein, du darfst das nicht, Ingo.
Wieso?
Bloß der Matt darf das. Ach, du weißt es doch.
Aber
nur deine andere Persönlichkeit darf das.
Genau, wir sind doch eins.
Ja, aber du darfst es nicht.
Oh, wir wollten es doch nicht.
Also was ich ziemlich cool finde, ist, du kannst jetzt irgendeinen Magic Comment in dein Source Code File machen und dann sind deine Strings automatisch alle immutable. Was ich total gut finde, weil in Ruby bisher kannst du Strings halt jederzeit ändern und
oh mein Gott. Aber wir sehen gerade ein typisches Krankheitsbild, der Ruby ist. Ja, Magic und findet's toll. Ja? Es ist was, das dir garantiert in einem Jahr, nachdem du den Code geschrieben hast oder früher, mit Anlauf ins Genick rennt. Aber erstmal
weil du Immutable Strings hast, wie in allen anderen Programmiersprachen auch.
Ja, weil du sie durch einen Magic Comment Immutable gemacht hast.
So. Ja, nee, ich glaube, man sollte einfach sich darauf verlassen, dass man Strings halt einfach nicht verändern kann und ansonsten kann man irgendwie sowas wie irgendwelche String-Buffer oder sowas benutzen, um irgendwie Sachen performanter zusammenzufügen oder so. Ich glaube, da musst du nicht an einem tatsächlichen String selber rumfummeln. Also ich
wenn du von Java redest, dann ist das soweit nicht korrekt.
Warum?
Weil das erstens nicht mit String Buffer, sondern mit String Builder gemacht wird. Und zweitens, wenn du das so machst, also wenn du es einfach nur direkt schreibst, dann macht das der Compiler zur Übersetzungszeit, schreibt der Compiler da selber den ganzen String Builder Append-Kram hin, deshalb musst du da gar nichts machen.
Okay.
So. Das ist ein alter Java-Mythos, dass String Concatenation böse wäre. Also es ist in manchen Fällen, aber nicht so häufig, wie immer gesagt wird.
Gut, wieder was dazugelernt. Wie gesagt, ich glaube, das soll halt den Weg widmen zu, ab irgendeinem Release sind dann Strings standardmäßig immutable immer und du musst die manuell irgendwie, oder du musst irgendwie eine andere Klasse benutzen, damit du die verändern kannst, wenn du Bock drauf hast.
Immutable String.
Also ich sehe da jetzt nicht so viel Sinn drin und ich habe dieses Feature eigentlich auch bisher noch nie wirklich verwendet. So. Es kann halt im Zweifelsfall, gerade wenn du irgendwelche Strings durch die Gegend reichst, du könntest die theoretisch irgendeiner Library durchreichen und irgendwo weiterverwenden. Und die Library macht damit irgendwas und an den anderen Stellen, wo du sie weiterverwendest, ist der String dann halt auch verändert, weil passt by Reference und so.
Ja, ich meine, also wir reden ja nicht, also ob immutable Strings oder mutable Strings gut sind. In Java sind Strings ja auch immutable.
Ja. Oder in vielen anderen Programmiersprachen auch.
Es gibt gar nicht so viele Programmiersprachen, wo das nicht so ist.
Ja.
Außer Ruby halt.
Ja, das fand ich bei Ruby auch immer so eher so doof. Deswegen bin ich jetzt froh, dass man das anmachen kann. Und ich weiß nicht, das mit den magischen Kommentaren am Header der Datei, das hat jetzt zum Beispiel bei UTF-8-Support in älteren Ruby-Versionen auch schon einigermaßen, also eigentlich ganz gut funktioniert, wenn du irgendwie sagst, Encoding UTF-8 tut. Ich weiß nicht. Also ich kann verstehen, dass man, wenn man so von außen auf diese Ruby-Welt guckt, vieles, was da zum Beispiel jetzt gerade in Rails und in anderen Frameworks an Magie passiert, gefällt mir ebenfalls nicht. Aber ich würde dieses Feature jetzt nicht dazu zählen, weil keine Ahnung. Also ja.
Okay.
Was haben wir sonst noch? Es gibt noch irgendwie neue Möglichkeiten in der VM, kompilierten Bytecode als Binary zu speichern und von Binary zu laden. Könnte man sich dann irgendwelche Dinge vorstellen, wie so ein Precompiler, der dann schon ohne den Code erst zu parsen, da direkt den Bytecode reinfüttert. Aber ich glaube, das ist jetzt eher so Low-Level, könnte man mal was damit machen.
Aber das ist nicht wie der Dings-Code bei Python, dieses PyC-Zeugs, oder?
Doch, das ist sowas in der Richtung.
Das gab es davor einfach noch nicht, oder?
Ruby macht das momentan so, dass das halt zur Startzeit kompiliert wird.
Ja.
Und im Speicher gehalten wird. Und ich glaube, Python macht das auch, aber speichert den Bytecode dann quasi noch mit auf Disk raus und benutzt den dann halt wieder, damit das die Arbeit nicht immer wieder neu machen muss.
Ja,
Und Ruby macht das halt jedes Mal aufs Neue. So. Und mit diesen Methoden, die da jetzt neu dazugekommen sind, könnte man sowas wie bei Python in der Art auch implementieren, nehme ich mal an. Also ich habe mich damit jetzt noch nicht so wirklich intensiv befasst, aber es liest sich danach.
Okay.
Ansonsten sind andere Dinge. Ich glaube, sie haben noch ein paar kleine Performance-Improvements mit eingebaut und so. Und ja.
Das ist doch schön.
Ja. Das.
Okay. Dann neuer Kernel, neuer Linux-Kernel ist auch draußen.
Jo, Linux 4.4.
Linux-Kernel 4.4, genau. Also insbesondere wer so eine neuere Intel-CPU verwendet, sollte natürlich
Skylake,
oder? Genau, Skylake verwendet, sollte unbedingt den 4.4er-Kernel nehmen, weil vorher tut es einfach nicht richtig. Mhm. Und also neben den immer wieder tollen neuen Treibern, Grafikkartentreibern, ist jetzt noch eine lustige Sache passiert. Lustig in Anführungsstrichen. Du kannst jetzt in virtuellen Maschinen, die mit QEMU, KVM laufen, auch irgendwie 3D benutzen.
Jo. Yay. Also ich sehe gerade Journaled RAID 5 MD Support. Ist quasi, wenn dir beim Rebuild quasi eine Festplatte aussteigt, dann kann das sein, dass dein RAID noch nicht gefrackt ist, was eine coole Sache ist.
Ja.
Ist mir
ja,
nicht letztens passiert.
Oder wenn dir beim Rebuild der Strom ausfällt. Oder
ja, so. Genau. Und dann ist quasi eine Platte schon geschrieben, die andere aber noch nicht ganz. Dann hast du quasi so ein State, wo zwei von drei Platten quasi später geschrieben sind als die andere. Und dann ist quasi dein RAID gefrackt. Und das, oder halt Teile davon, je nachdem. Been there, done that. Keine gute Sache.
Ja, und könnte jetzt dann halt besser sein, weil die halt die Operationen, die sie machen, auch gleichzeitig noch in ein Journal reinschreiben, wo man theoretisch dann später wieder mit einsteigen könnte.
Ja, genau. Also wo dein Betriebssystem ja einfach drauf aufpasst und sagt, okay, da ist ein Journal und das ist passiert und dann quasi gefixt. Mhm. Ja, aber ich fahre jetzt auch dieses ganze RAID-Zeug, das ist einfach alles viel, viel zu anstrengend, finde ich, ja.
Genau, deswegen nimm doch einfach gleich ButterFS.
Nee, ich nehme, ja, also ich benutze halt JBOD, das heißt quasi
Just Platten, a bunch of disk.
Genau, just a bunch of disk und dann halt SnapRAID als Redundanz, die halt einmal am Tag fährt und nicht irgendwie.
SnapRAID.
SnapRAID ist eine ganz coole Sache, weil, genau, es macht diese Redundanz, RAID-Krempel, aber halt nicht die ganze Zeit, dass es quasi als Layer dazwischen ist, sondern als asymmetrische Layer, den du dann halt ab und zu mal anstartest und sagst, okay, jetzt hätte ich gerne wieder meine Redundanz hergestellt. Mhm. Und dann hast du das.
Wo speichert du das denn hin?
Auf die dritte Platte, die du halt als Redundanz hast. Oder so. Und das Coole ist halt, dass du keine Einschränkungen mehr hast, dass die Platten gleich groß sein müssen und diesen ganzen anderen Krempel, sondern es ist quasi, es geht auf Dateiebene. Ja. Und du kannst zum Beispiel eine ganz große Redundanzplatte haben und irgendwie zigtausend kleine und das funktioniert alles einfach so, mhm, weil es quasi bloß eine Datei ist, die geschrieben wird.
Also das heißt, ist es so eine Art Snapshot dann?
Ja.
Oder?
Ja, doch, es geht in die Richtung, aber es macht dann trotzdem noch dieses RAID, wie heißt das, dieses Checksum, dieses Paritätszeug. Mhm. Und das macht es eigentlich ziemlich cool, weil du hast auch kein Login. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt kein RAID mehr haben oder ich brauche die Platte für was anderes, für die nächste Woche oder so, dann kannst du einfach diese RAID-File wegwerfen und hast eine komplette Platte frei.
Und wie tust du das dann restoren?
Also indem du einfach nochmal quasi diesen RAID-Vorgang anschmeißt und dann passiert halt quasi nochmal diese Parität zusammenschreiben. Okay. Und Restore ist halt quasi, gibt es halt Commands für, wo du dann sagen kannst, okay, das ist, so sah mein RAID aus, die Platte ist weggefallen und jetzt stellen wir halt alles, was auf der Platte war, wieder her. Oder in diesem Ordner, also es geht nicht auf diesen Block, auf die Blockebene, sondern halt auf Dateisystemebene. Und du kannst auch sagen, ich hätte bestimmte Sachen von der Festplatte nur in der Parität drin. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also du sagst, ich habe zum Beispiel meine Linux-Distribution, die brauche ich jetzt nicht im RAID, sondern nur die Fotos, die ich gemacht habe. Und auf der anderen Platte ist halt noch anderer Krempel und das soll dann davon so eine Parität geschrieben werden und dann hast du nur für dieses Stück quasi Parität. Und das ist eigentlich, also ich glaube, das ist der richtige Weg, weil die Platten sich halt auch von einfach schneller drehen im Gegensatz zu SoftRAID, was halt einfach von der Performance her einfach shit ist. Wenn du da quasi drei Platten hast und die fahren zusammen mit 130 Megabyte, ja? Was ist das denn bitte für ein Quatsch? Du hast drei Platten und die fahren mindestens alle 120 Megabyte, einfach so. Ja?
Ja.
Und dann willst du nicht auf 130 Megabyte insgesamt rumkrebeln.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein RAID 120 Megabyte die Sekunde machen würde, wäre ich eigentlich schon froh. Ja. Also
mehr kriegst du über Gigabit auch nicht rausgeblasen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mehr brauche ich dann auch nicht. Aber klar, wenn du irgendwie da Anwendungen für hast, dass du das irgendwie lokal brauchst, die Geschwindigkeit oder so, dann ist es schon cool, also wenn du da mehr hast.
Ja, das Interessante ist halt einfach für mich, finde ich, dass du nicht diesen Login hast, dann dass du sagst, okay, ich brauche immer diese Platten und ich muss immer darauf aufpassen, dass die gleiche Größe haben und diesen ganzen Krempel. Ja. Sondern es ist quasi einfach nur so, ich habe diese Platten, ich möchte davon gerne Redundanz haben und hier ist die Platte und wenn die kaputt geht, wenn eine davon kaputt geht, kann ich es wieder herstellen und wenn die Parität kaputt geht, kann ich es auch wieder herstellen. Das ist aber alles gar nicht so, so super fest miteinander verbunden, sondern es hat ein Layer darüber und nicht darunter. Und das ist, finde ich.
Hast du das tatsächlich auch mal so ein bisschen Stress getestet? Weil, also so gibt, spontan gibt, für mich, das klingt irgendwie ganz
gut. Es gibt dabei
gut,
keinen aber, wirklichen Stresstest, ja. Weil das ja, also das läuft normalerweise einmal alle x Stunden oder Tage oder Minuten oder was auch immer. Es ist nicht so, dass das, das quasi parallel zu dem läuft, also im Gegensatz zu halt MD-RAID. Aber ja. Ich kann es mal hier verlinken. Ich habe es auf jeden Fall paketiert für NixOS, damit ich es benutzen kann. Das ist eine wichtige Sache gewesen. Das war auch echt voll schmerzfrei. Ja.
Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da ja auch gerade im Rumgucken, so, damit ich meinen Server mal in Rente schicken kann. Ich glaube, ich werde dann einfach irgendwie den anderen Weg gehen, mir einfach ein Raid bauen, was groß genug ist, dass ich irgendwie die Platten in der nächsten Zeit nicht tauschen will.
Also
ich weiß nicht, ich fahre halt jetzt schon irgendwie seit zig Jahren ein Software-Raid und dann irgendwie ein LVM obendrauf und dann noch irgendwie Krypto obendrauf und das war bis, also das ist jetzt alles andere als schnell, aber es ist halt schnell genug für das, was ich mache und bisher hat es funktioniert.
Nee, dann
so. Aber klar ist natürlich irgendwie doof, wenn man halt das Raid rebuildet und dann ist plötzlich der Strom weg und dann sind deine Daten weg und so.
Aber natürlich, Raid ist kein Backup, sollte man nicht vergessen.
Ja.
Nee. Genau, also mindestens nochmal irgendwo ein Raid haben, wo man dann hin backupt.
Ja,
zum Beispiel. Ja, oder halt.
Oder eine externe Festplatte.
Irgendein anderes Medium ist ja auch egal, ich meine.
Irgendwas und am besten noch Offsite, ja.
Ja, irgendwie Offsite in irgendeinem Rechenzentrum, irgendwas.
Es kann auch eine Festplatte im Haus der Eltern sein, nur das ist nicht so einfach.
Das ist einfach.
Doch.
Ist auch einfach. Ja, aber das ist nicht so einfach, das ständig aktuell zu halten.
Das stimmt. Aber das macht man halt einmal, wenn man eh
also hinfährt. Ja, ich hatte es mal eine Weile gemacht, aber mittlerweile.
Aber jetzt nicht so gesagt. Ich bin natürlich öfter da.
Hast du aber gemeint.
Ja, also genau, also für alle, die sich nicht diesen Schmerz antun wollen, so, okay, jetzt habe ich meinen Raid gefragt, jetzt darf ich nichts falsch machen, damit ich nicht aus Versehen noch den Rest davon fragge. Weil das, ich glaube, alle kennen das, wenn man Raid die Festplatte gefragt ist und dann so, oh shit, was muss ich jetzt nochmal machen? Jetzt erstmal Google.
Ja.
Weil man will es ja auch nicht verkacken, weil dann ist ja auch wieder blöd.
Ja, weil dann ist auf einmal Dampf auf der Düse.
Dann ist
auf einmal,
Vorsicht, genau. Ja. Und bei JBot und SnapRaid ist okay, auf der Festplatte weiß ich, da war jetzt nichts Wichtiges drauf, ist mir jetzt auch egal, weil du halt quasi nur einzelne Ordner auf Festplatten hast und kannst sie noch sehen und es ist nicht so, okay, jetzt ist alles weg, wenn ich nicht irgendwie eine Festplatte wiederfinde.
Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, ich hatte das ja in einer der vorigen Sendungen mal angesprochen, dass ich mit dem FreeNAS irgendwie nicht so 100% zufrieden war und da auch schon mal irgendwie dann es Situationen gab, wo es irgendwie dann das gesagt hat, dein Z-Pool ist irgendwie kaputt und dann habe ich irgendwie überstürzt bei Amazon auf den noch eine Festplatte kaufen Button gedrückt und jetzt habe ich noch eine Festplatte rumliegen, wofür es überhaupt keinen Grund gab. Aber ist also gut, weil.
Aber man kann sie jetzt, immer mal eventuell überbauen.
Genau, jetzt liegt sie da rum und hab ja vielleicht auch mal andere Anwendungsfälle dafür. Ich habe jetzt halt etwa so, ja, Weihnachten ist halt so, ne, der Lauf der Dinge, die Zeit, die man manchmal so hat. Habe ich jetzt mittlerweile mein NAS komplett umkonfiguriert und habe einen Ubuntu da drauf laufen, einfach nur, weil ich persönlich irgendwie mit Ubuntu als Linux-Halbnoob irgendwie ganz gut klarkomme. Und da habe ich dann auch ZFS on Linux drauf und das nach einigen Anfangshürden funktioniert das echt ganz gut. Also im Wesentlichen war die Anfangshürde, dass ich nicht wusste, dass man Zpool immer mit Sudo-Rechten aufrufen muss und die Fehlermeldung das überhaupt nicht das sagte nur, dein Zpool ist kaputt, ich habe nichts.
Ich habe nichts.
Also, ich habe den ZFS-Stack nicht geladen. Der ist kaputt, der Stack ist kaputt. Ich hab 100 Mal ZFS und Linux neu gebaut, bis ich irgendwann mal so in der Sudo-Shell war und das dann da gemacht, in der Root-Shell gemacht und da ging es einfach so. Ja, fuck. So, und ansonsten läuft das echt super. Mir fehlt halt ein bisschen das nette Management-Interface. So. Aber ich habe dafür jetzt eben nicht mehr den Bug, dass mein NAS sich am Ende nicht mehr selber ausschaltet, weil halt irgend so ein Bug da existierte bei FreeBSD. Für das andere, ich habe mir jetzt halt so ein kleines Wake-on-LAN-Skript geschrieben und wenn ich abends irgendwie schlafen gehe, dann logge ich mich halt einmal nochmal kurz per SSH ein, schreibe Power-Off in die Konsole und gehe schlafen. So, weil Strom sparen.
So, ich hab das viel simpler gelöst. Mein Server fährt einfach automatisch nachts um 3 runter.
Das geht auch, aber.
Also, da läuft halt ein Cron-Job. Aber.
Genau. Und
ja, aber ja, mein Gott,
bin ich in letzter Zeit nicht
wenn
mehr.
Dann startest du halt nochmal neues.
Ja, aber wenn dann der Film unterbrochen ist.
Dann ping ich ihn halt nochmal schnell.
Das geht gar nicht.
Nee, also ich lasse meinen tatsächlich auch durchlaufen, aber ich sollte auch mal wieder, dass er nachts
macht. Also mit Separate ist halt auch cool, dass sich nur eine Platte dreht quasi die ganze Zeit, weil du ja nur JBot hast. Und da, du hast auf einer Platte die Filme drauf und dann, oder halt die Linux-Distribution. Und, wenn, halt und die anderen drehen sich halt nicht, im Gegensatz zum RAID, wo halt alle 4 Platten drehen. Mhm. Weil es ja nicht anders tut einfach.
Ja. Und dann noch irgendwie vorne was, das zusammenfuddeln muss, was die 4 Platten rausspucken und so. Ja, das ist ja jetzt eher wenig Job, aber ja.
Ja, ja, klar.
Dann hattest du, Ingo, noch kurz angesprochen, Linux 4.4 hat irgendwie, glaube ich, besseren Skylake-Support oder so. Führt mich gerade zu dem Thema, habt ihr alle von dem Bug in Skylake gehört?
Nö. Ich habe bloß gehört, dass er kaputt, dass dann ab und zu der CPU verreckt.
Genau. Es gibt, ja, also freeze, nicht hardware-technisch verreckt.
Nee, einfach nur.
Also es gibt
das hatten sie auch schon, von daher
ja,
würde mich
ja,
das jetzt bei Intel auch nicht wundern.
Also es gibt einen Bug in der aktuellen CPU-Generation, also Skylake, von in den Core-Prozessoren und der Bug sorgt dafür, dass bei irgendwie speziellen Exponenten beim Fourier-Transformation irgendwie berechnen, bla, dass da dann der Prozessor irgendwie stallt. Also freeze, das wird labortechnisch, kann man das nachvollziehen, wenn man das irgendwie mit diesem Prime 95 Benchmarking-Tool so mehr oder weniger macht. Ist jetzt nicht so Consumer-Anwendungsfall technisch ein Problem, weil der normale Consumer wird da eher nicht drauf kommen. Aber wenn man irgendwie sich, sage ich mal, im Bereich wissenschaftlicher Berechnungen befindet oder Finanzdaten, wo halt große Berechnungen, ne, große Zahlen mit großen Berechnungen irgendwie vorkommen, da vermutet Intel, dass da die Gefahr besteht. Dieser Bug kann anscheinend durch ein BIOS-Update gefixt werden.
Okay.
Ist dadurch jetzt irgendwie nicht so krass wie der damals dieser Floating Division Point Bug da. Aber was ich zum Beispiel noch nicht wusste ist, das ist halt auch eine fiese Nummer hier von Intel, sie haben irgendwie in den Haswell und Broadwell Chips anscheinend mal einen Bug gehabt in ihrer Transactional Synchronization Extension, was auch immer die jetzt genau macht, aber die packen ja immer mehr so Extensions in ihre Prozessoren rein, ja, so das, was damals, als ich mit Computern anfing, hieß das MMX. Und dann kamen alle möglichen Extensions dazu. Heute sind wir bei VTX, VTD, ASNI und ich weiß nicht, was noch alles, ja.
Cut, Proc, CPU-Info.
Ja, so und ne? Und
eine Million Sachen.
Eine ganze Reihe solcher Extensions und genau. Eine ist dieses TSX.
ARDATEPL.
Genau, und sie hatten einen Bug drin.
Erzähl mal weiter.
Genau, sie hatten einen Bug drin und anstatt den zu beheben im Sinne von beheben, ja, haben sie einfach nur die Funktion auf bei betroffener Hardware sozusagen durch eine neue Firmware ausgeschaltet. Was halt fies ist, weil das ist ja im Endeffekt, ist also nach deutschem Verbraucher ist das Täuschung.
Ja.
Sie haben dir was verkauft und haben nachher nicht erfüllt. Ja. So, ne? Und ja, wahrscheinlich hättest, also bestimmt hätten sie in dem Moment, ich meine, hallo, das ist ein amerikanisches Unternehmen, die hätten sich bestimmt sehr kulant gezeigt in dem Moment. Also für den einzelnen Verbraucher, naja, wie auch immer.
Damn.
Nur mal kurz, um auf den Skydeck-Bug, also der betrifft jetzt irgendwie auch keinen so direkt, glaube ich, das haben halt nur irgendwelche, wahrscheinlich waren das irgendwelche Overclocker, die in ihrem Prime 95 nee,
war,
da dann
war das nicht so ein riesiges Rechenzentrum, wo sie irgendwie eine Bazillion Computer haben und dann haben
naja, also wenn selbst, also witzigerweise ist zum Beispiel auf Ars Technica davon die Rede, dass die deutsche Forenwebseite hardwarelux.de da unter anderem mit beteiligt war oder das mit verifiziert hat und das klingt mir dann doch eher nach der Overclocker-König 10.
Nee, also hier steht im zweiten Satz, discovered by mathematicians at the great internet Mersenne Prime Search beim GIMS. The bug occurs when using GIMS Prime 95 application to find.
Und drunter steht, we've been informed the bug was reportedly discovered and tested by a community of hardware looks before being passed on to GIMS.
Nee, es passiert halt. Also überall.
Ja,
das alles ist so, kaputt. Ja. Hardware Lux
kaputt.
Overclocker. Natürlich.
Ja, zu Hardware-Lux, da war ich früher auch mal unterwegs, als ich noch mit Wasserkühlung rumgeschrubbt habe.
Da gibt es auch durchaus sinnvolle, immer noch so immer mal wieder sinnvolle Anleitungen zu, was man so heute so an Low-Power-Komponenten in so ein NAS zum Beispiel einbauen will.
Jo.
Soweit ist soweit eine ganz gute Quelle.
Habe ich erwähnt, dass meine Wasserkühlung letztens trocken gelaufen ist? Wo wir gerade beim Thema waren. Da ist jetzt irgendwie über die Jahre so viel Wasser rausdiffundiert, dass quasi die Pumpe nicht mehr genug Wasser ziehen konnte und deswegen ist mein Server nicht mehr angegangen. Ja. Musste ich dann extra in den Baumarkt rennen und destilliertes Wasser kaufen.
Brauch Wasser, schnell!
Ja, damit da muss ich extra
geben Sie mir genau. Wasser!
Geben Sie mir Wasser, Mann! Steht so an der Kasse mit seinem iPhone in der Hand. Das Motherboard ist schon bei 78 Grad. Geben Sie bezahlen. Lassen Sie mich
durch. Ich brauche Wasser. Geben Sie mir Wasser.
Lassen Sie mich durch. Ich brauche destilliertes Wasser für meine CPU.
Ja, das ist wichtig. Sonst geht der nicht mehr an.
Sonst geht der nicht mehr an. So. Und der kommt nicht wieder hoch. Und dann sind Sie schuld.
Lassen Sie mich durch. Ich bin von der IT.
Ja. Ich brauche dieses destillierte
Wasser. Ich brauche Wasser.
Sehr gut. Ach, oh, schön. Ja, da kommen wir jetzt wieder zu den wichtigen Themen. Chakra. Microsoft gibt Chakra frei. Mein Chakra ist auch frei, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber Microsoft
also, Chakra ist ja die Chakra ist die JavaScript-Engine in Edge. Und dazu gehört dann halt so dieses ganze Zeug, der Parser, die virtuelle Maschine, der Just-in-Time-Compiler, die Debugging-APIs und so weiter. Und haben sie jetzt auf GitHub freigegeben unter Chakra Core. Und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Extensions gibt, die es irgendwann mal wieder vielleicht in die Open-Source-Welt schaffen oder auch nicht. Aber ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz cooler Schritt. So.
Hm, okay.
Ja. Also ist auch irgendwie so richtig hier auf GitHub unter der, was ist das für eine Lizenz? Lass mich mal schnell schauen. Das ist, glaube ich, ist wahrscheinlich Apache 2, nee, MIT-Lizenz sogar.
Nett.
Ganz nett ist irgendwie, sie haben, was haben sie denn? Also sie lassen hier ihren eigenen CI laufen, aber sie haben zumindest Building-Batches und so in der README drin. Aber das ist irgendwie, das ist ein Jenkins, den sie selber hosten. Sehe ich gerade. Aber ist cool. Also ich denke jetzt mal, das wird vorerst wahrscheinlich nur auf Windows laufen. Ich sehe jetzt gerade in der README nicht, ob es da noch irgendwie, ob man den irgendwo auch woanders embedden kann. Aber wer weiß, vielleicht kann man dann mit der Engine noch irgendwas anderes Cooles machen und irgendwie Chakra in Node einbauen oder so. Oder was auch immer.
Gute Sache.
Ist ja, also ich meine, wenn es ein Open-Source-Projekt ist, theoretisch auch eh nur eine Frage der Zeit, dass es Leute gibt, die das auch anpassen. Also wenn sich dann Microsoft auch entsprechend, also das eine ist ja den Code rauszuhauen und Open-Source zu legen, das andere ist das dann zu pflegen und bestimmt hat Microsoft ja auch irgendeine Art von Vision, wo es damit hingehen soll. Hoffentlich. Weiß man nicht so genau. Also bei Unternehmen meine ich jetzt so.
Naja,
also bei Unternehmen im Generellen.
Und die muss natürlich, also so, und jetzt muss natürlich, wenn da jetzt irgendwie einer herkommt, sagt, ich habe das jetzt hier mal irgendwie für Linux angepasst oder portiert oder wie man es auch immer dann nennt, das muss natürlich auch mit der Vision von dem Maintainer dann zusammenstimmen, sonst sagt er halt, ja, fork es halt, ne?
Fork you.
Und meistens ist so ein Fork dann erstmal eher so ein bisschen der Tod von dem Ganzen, wenn er nur so klein ist.
Ja. Naja, es kann ja auch sein, es gab ja auch schon andere Fälle, wo dann ein Fork deutlich
Jenkins,
wie soll ich sagen, deutlich erfolgreicher war, als jetzt zum Beispiel bei Fork. Wenn man sowas Jenkins zum Beispiel.
Ich glaube, der Pfleidi bricht ein bisschen ab.
Aber das ja, hört sich
Hört er mich? Hallo?
Wenn man Profi-Software verwendet.
Ja. Einmal mit Profi-Software
arbeiten. Kann das halt sein, dass die Bandbreite plötzlich zu gering ist, um den Pfleidi zu verstehen.
Ja, also ich wollte gerade erklären, dass es ja auch recht so ein paar Beispiele gibt, wo dann der Fork deutlich erfolgreicher war als das Original. Also mir ist jetzt so zum Beispiel Jenkins eingefallen, was man früher, glaube ich, Hudson hieß und dann irgendwie aus aus namensrechtlichen Gründen geforkt wurde. Mhm. Manchmal finden die Projekte dann auch wieder zusammen, wie das jetzt bei Node und bei IOJS passiert ist. Aber der Matt hat schon recht, in der absoluten Mehrzahl der Fälle stirbt das der folgt dann wahrscheinlich und oder schadet dem Hauptprojekt oder so. Ja. Nee, ich habe jetzt eigentlich auch eher von anderen Themen, also von der anderen Seite der Verwendung von Chaka geredet, nämlich dass andere Projekte vielleicht das hernehmen und in ihre eigenen Projekte also embedden.
Node zum Beispiel.
Zum Beispiel oder keine Ahnung, dass man es irgendwie auf, also ich meine, es gibt ja schon für ARM, dass man das für irgendwelche Kleinstcomputer als Runtime portiert und dann da irgendwie so für Internet of Things Dinge verwendet oder kann, also ich weiß nicht, mit JavaScript und einer, irgendwie einer Engine, die was kann, kann man ja schon recht viel anfangen, so. Aber
könnte,
ja, also ich habe jetzt da.
Vielleicht könnte Apple sich mal wieder eine neue, schnelle JavaScript-Engine zulegen.
Nee, die alte ist noch super. Die ist noch
ja, abgestanden. Immer bestimmt. Ja.
Ist das so schlimm im
Safari eigentlich gerade? Nee, eigentlich will er nur eine Überleitung machen.
sorry. Ich hab's gerade nicht geschnallt.
Okay. Ich find nur bei Apple, früher war das irgendwie so echt bei jedem neuen Major OS Release, haben sie dann so. Jetzt heißt die Engine Nitro und jetzt heißt sie
Turbo.
Aber es war eigentlich immer nur so ein Dot-Release unten drunter, so von dem JavaScript-Core. Nee,
Namen kann man nicht.
Also sie haben dann schon irgendwie auch
immerhin
nachgelegt,
WebKit,
aber
WebKit ist das Maß aller Dinge im
und
Mobile-Markt.
Gut alt und ist gut abgehangen. Und auch WebKit 2, ach, egal.
Wo wir gerade bei Apple und Mobile-Markt waren. iOS.
Jetzt will Ingo übergehen.
Ja, also, wir müssen so, ja mal weiter.
Genau,
iOS 9.3 soll bald irgendwie rauskommen. Na,
gibt jetzt eine erste Beta.
Gibt es Visionen davon? Ja.
Na, es gibt eine erste Beta und also Apple verändert ja so ein bisschen seinen Release-Zyklus da. Das ist ja das eine. Also früher gab es eben einfach so einmal pro Jahr zur WWDC ein neues Major-Release und dann zwischenrein so irgendwann mal so ein Bugfix-Release, das als eine Minor-Version getarnt war. Und jetzt ist es aber schon so, sie hauen im Prinzip alle 1, 2, 3 maximal Monate hauen sie eine neue Punkt-Version raus. Also nicht Bugfix-Version, sondern eben jetzt sind wir ja schon bei iOS 9.3. iOS 9 kam ja.
Also ein Minor-Release.
Mit neuen Features sozusagen.
Genau. Und sie packen dann auch immer neue Features rein und das sind immer so, wir runden das Gesamte so ein bisschen ab, Features. Aber auch gleichzeitig teilweise revolutionäre Veränderungen unter der Haube. Eine Sache, die nach dem wir runden das ab geht, wird den Flighty ja bestimmt sehr freuen.
Unfassbar freundlich.
Nennt sich ja. Nightshift und ist im Prinzip exakt das, was sie dem letztersten, es hieß Flux oder F-Lux oder wie auch immer, abgelehnt haben, obwohl sie es gar nicht ablehnen konnten. Also wir erinnern uns, das war die App, die gesideloaded aufs Device wurde und deshalb konnte Apple die eigentlich gar nicht ablehnen, also im Sinne durch den App Store ablehnen und hat es halt dann eher so gesagt, böse.
Du.
Böse, wir verklagen euch.
Böse App, geht wieder, sonst sind wir euch böse. Und jetzt haben sie in iOS 9.3 exaktemente sowas drin. Das heißt, das ist halt ein System-Setting, das kann man aktivieren und dann kann man das manuell einstellen und auch zeitgesteuert aktivieren
so
lassen.
So wie die App.
Genau nee. Wie die App im Prinzip.
Nee, aber es ist komplett revolutionär, was Neues, habe ich davor noch nie gesehen.
Aber es ist fertig schon drin, du musst nichts mehr machen, das ist einfach drin.
Und das benutzt auch hier Geolocation und so, um dann irgendwie Sunset und so zu bestimmen.
Klar, weil du die ganze Zeit unterwegs bist.
Macht das bestimmt irgendwie wieder hier über die guten Quellen von Yahoo, wo es dann irgendwie so mittags um 2 schon denkt, dass Abend ist und so.
Ach, super.
So, und dann kann man da irgendwie dann halt die Farbverschiebung einstellen. Ganz nett für Leute, die drauf stehen. Ich hatte dieses Bedürfnis noch nie.
Ich auch nicht.
Was, Redshift? Redshift ist das Allergeilste einfach.
Ja.
Alle lieben Redshift, die es einmal benutzt haben. Also die Sache ist so wie Clubmate. Erstmal, man gewöhnt sich daran und dann zweitens kommt man
nicht mehr weg. Ich liebe Clubmate und ich brauche Redshift nicht. Aber,
ja, nee, du dachtest es noch nicht.
Das Problem ist halt, du merkst es halt nicht, solange du es halt anhast und dann machst du es aus und dann denkst du, deine Augen wollen jetzt gerade aus deinem Schädel springen, weil das Display so unfassbar blau und hässlich ist.
Ja, aber immer, wenn ich jemanden mit so einem roten Laptop rumlaufen sehe, denke ich, bei was ist denn kaputt?
Also bei mir ist jetzt hier...
Ja, also ich meine, das gibt natürlich auch verschiedene Abstufungen. Ja. Es gibt die Leute, die haben dann echt irgendwie so Red Alert auf ihrem Display und es gibt Leute, da ist so der Farbpunkt ein bisschen, der Weißpunkt ein bisschen verschoben.
So ist hässlich, ja, ist viel zu hell. Obwohl, wir machen es andersrum.
Ja gut, aber das liegt an was anderes, dass das hässlich ist.
So ist normal.
Also, ich weiß nicht, es gibt da halt auch dann so Theorien. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das durch Forschung belegt ist, dass zum Beispiel halt auch kurz vorm Schlafengehen so große Mengen an blauem Licht deinem Körper suggerieren, dass es noch Tag ist und dass du deswegen nicht müde sein sollst und so. Dabei soll das halt auch
das
vielleicht
halte ein bisschen ich helfen. Alles aber für einigermaßen belegte Küchenpsychologie.
Das ist ja auch alles scheißegal, aber das ist gut.
Also soll jeder ja machen, wie er will, probiert es aus und wer es nicht mag, lässt es sein.
Ja. Genau. Also ich finde es angenehmer, aber und muss jeder selber
machen. Genau, das könnt ihr mit Redshift auf eurem Rechner machen und mit demnächst auf iOS.
Not Redshift oder
Nightshift auf eurem Ei.
Genau, und Redshift ist die Version für, ist so eine App für Linux, die das macht.
App
und
für Linux. Oh, geil.
Ja, die App für Linux, also ein Linux-Paket. Wie soll ich denn sonst nennen? Das ist halt
Tool?
Es ist ein Programm.
Ist ein Tool einfach? Ich weiß nicht, Binary. So wie es damals halt war. Nee,
ist eine App in deinem.
Nee, ist keine Binary. Ich lade es immer als Source Code. Programm. Ja. Ein Programm. Ich würde es ein Programm nennen.
Ein Programm. Eine
App ist für mich leider schon belegt. Ja.
Genau, und aber auf dem Mac gibt es dann halt Flux, was ich jetzt irgendwie schon selber seit einer Weile verwende, seit ein paar Jahren, und das tut eigentlich auch soweit das, was es soll. Also es macht auch diese Geschichten mit findet raus, wo du bist und wo da die Sonne aufgeht und so und wann vor allem. Ja, also ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es ganz angenehm. Mir tun da nicht so die Augen weh, wenn ich nachts noch irgendwelche Bildschirme starre. Und ich habe mir sowas für iOS eigentlich schon lange gewünscht. Deswegen bin ich jetzt froh, dass das kommen wird.
Und vor allem dann auch nicht so schnell wieder gehen wird. Das andere, was in iOS 9.3, also gibt es noch ein paar neue Features und so, die sind aber alle relativ uninteressant. Eine Sache, die, finde ich, eine größere Auswirkung hat, als auch jetzt gerade verkauft wird, ist die Education Preview. Apple lebt in einer Welt, wo sie glauben, oder das ist vielleicht auch in den USA oder irgendwo belegt, dass speziell iPads sehr viel in der Schule verwendet werden. In Education. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist oder ob jetzt gerade irgendwie man nach einem Feature gesucht hat, die man reinbauen kann, oder ob jetzt endlich mal die Schulen endlich mal durchgedrungen sind mit ihren Feature-Requests. Aber was Apple jetzt gerade macht, ist in iOS 9.3, bauen sie effektiv gesehen Multi-User-Support ein ins Betriebssystem. Und zwar, also das ist gedacht unter dem Aspekt, naja, wir haben hier irgendwie ein Klassenzimmer und da liegen irgendwie viele iPads rum, oder vielleicht haben wir auch weniger iPads als Schüler, und dann kann man so einen speziellen Modus auf dem iPad aktivieren. Sie haben da noch nicht zu viele Details rausgelassen, mit wie man diesen Modus aktiviert, wie man da Schüler für registriert. Das wird wahrscheinlich alles über irgendeine Apple Configurator MDM-Lösung irgendwie gehen, die ein bisschen im Web und ein bisschen auf dem Rechner liegt. Aber da sieht dann halt irgendwie so jeder Schüler so einfach nur eine Reihe von Namen und deren Gesicht für sich, und kann dann irgendwie draufdrücken, seine PIN eingeben und kann dann als dieses iPad benutzen. Und effektiv ist das eben, sie bringen Multi-User-Support zum iPad, was es ja vorher so noch nicht gab. Und
genau, wir erinnern uns, bei Android ist das eingebaut,
so lange
aber bei iOS halt
und
nicht.
Aber niemanden interessiert's, das muss man auch
sagen. Ja, aber es ist auch bei vielen, also bei Android teilweise auch nicht so wirklich konsequent umgesetzt. Also man wird jetzt nicht voll drauf gestoßen, dass es das gibt. Und ich sag mal so, im normalen klassischen Umfeld, ich glaube, also
wir
haben auch
beim Tablet, und da wird es ab und zu benutzt, jetzt auch nicht oft, aber klar.
Ich glaube, also, das ist auch der Grund, warum ich verstehen kann, dass Apple da über den Education-Ansatz rangeht, weil da ein Multi-User-Szenario sozusagen irgendwie logisch erscheint. Oder zumindest so, wie sie es einem erklären. Apple ist ja immer stark drin, Dinge einem so zu erklären, dass man nachher sagt, das ist ja ganz logisch, klar, war immer so.
Ja. Haben wir immer schon gebraucht.
Genau. Also ich persönlich, ich weiß nicht, also zum einen mal benutze ich mein iPad sehr wenig, zum anderen mal ist es eben auch bei mir gerade so, dass ich mir noch nie ein iPad oder ein iPhone mit jemand anderem geteilt habe und deshalb irgendwie ein Multi-User-Szenario.
Oh, hatte. Willst du dein iPhone mit auch mir teilen?
Und da muss ich nur mal sagen, auch einen Rechner. Auch nicht. Entweder ich habe die Situation, dass ich jemandem voll vertraue und dann darf der auch alles, was auf dem Rechner ist, sehen und nutzen, dann brauchen wir auch nur einen Account. Oder nicht. Weiß nicht.
Also bei stationären Rechnern
Ja,
bei iMacs oder also bei.
Ich hab das bei meinen Eltern zum Beispiel mal am Anfang versucht und ich habe mir hemmungslos Haare ausgerissen am Kopf, als so, das irgendwie.
Meine Eltern
gut, das lag an Windows mit, aber egal.
Meine Eltern benutzen das. Also ich meine, das hast ja auch gleich einen E-Mail-Account. Das ist ja blöd, wenn jeder seinen E-Mail-Account hat und jeder seine.
Ja, aber das liest du ja über deinen Browser dann. Ja. Google Mail einfach einloggen aus.
Nee, aber nicht auf meinem iPad.
Ja, wie gesagt. Also schon da fängt es an. Also ich meine, okay, der Browser ist egal, ja, ist der Browser. Die installierten Sachen, ja, mein Gott, da würdest du halt nur die benutzen, die du irgendwie nicht, ja. Die du brauchst und oder die du nicht brauchst. Obwohl auch schon da blöd ist, wenn du dich in Skype eingeloggt hast und der andere muss ich erst ausloggen und wieder einloggen. Hm. Aber gerade so E-Mail und so, ich will schon, wenn ich auf dem Gerät bin, halt meine E-Mails lesen und nicht die von irgendjemand anders.
Und also das ist eine Neuerung jetzt eben für iOS im neuen iPad oder iOS 9.3 und das ist auch erstmal ja nur für iPads. Sie haben sich auch noch nicht geäußert dazu, ob sie das als so ein Upgrade-Pfad benutzen. Also momentan ist ja immer noch das iPad 2, also die zweite Generation iPad wird immer noch, soweit ich weiß, verkauft und wird von iOS 9 auch noch unterstützt und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Feature ist, dass dann nur die neueren iPads bekommen, so vor dem Hintergrund, hey, ihr lieben Schulen, jetzt kauft doch mal wieder neue iPads. Apple möchte nämlich auch wieder, der Papa braucht mal wieder Geld. Aber es ist natürlich, das geht halt schon irgendwie, also der Kern des Betriebssystems drunter ist ja auch ein Unix und der konnte das schon immer, aber das User-Interface konnte das noch nie von iOS. Und das geht ja schon so ein bisschen an die Grundfesten davon ran. Apple hat zumindest als Techniker, glaube ich, irgendwie auch gesagt, so, nö, also das kommt jetzt auch, wenn, dann erstmal nur für Education, aber man kann davon ausgehen, dass es dann so wie iOS 10 oder so im nächsten Jahr dann auch für andere kommt. Und was mit dem Ganzen noch einhergeht, ist auch eine andere Sicht auf das Ganze, ist dann auch, wenn der Lehrer zum Beispiel, der kann ja auch dann diese iPads, die sind jetzt alle gerade in diesem Klassenzimmer, die sind jetzt in dieser Veranstaltung drin und der kann dann auch über Restrictions und Kontrolle, also der kann sich
gucken, ob die nicht alle auf Facebook
sind. Ja, also ja, im Prinzip Sherlocken sie so ein bisschen Teamviewer oder so, ja, also der kann drauf gucken, was der gerade sieht. Der kann auch dem vorschreiben, welche Apps er gerade benutzen darf und welche nicht. Und er kann dem auch zum Beispiel dem iPad sowas sagen wie jetzt zeig mal bitte diese Webseite an oder so. Also das ist jetzt alles mal nur so der Gist von den Marketing-Texten, die da Apple so zeigt. Gibt es auch erstmal keine großen APIs dazu, ja, sondern das ist ja im Wesentlichen erstmal dann, dass Apple das selber für sich erstmal so baut und wahrscheinlich dann in iOS 9.4 oder so kriegen wir auch ein bisschen Zugang dazu als Entwickler. Aber ich finde es interessant, dass sie da so ein bisschen an den Grundfesten von iOS zum einen schrauben und das andere ist ja, sie versuchen dadurch das iPad, weil es kriegt erstmal nur das iPad, auch so vom iPhone zu differenzieren. Das iPad haben mehrere Leute irgendwie in letzter Zeit immer wieder auch herbeischreien wollen, manchmal so eine Identitätskrise, dass das iPad nicht genau weiß, was es sein will. Will es irgendwie nur ein größeres Smartphone sein oder ein kleinerer Rechner oder so? Und jetzt will Apple dem zumindest im Education-Bereich irgendwie diese Bedeutung geben. Ich finde es interessant, was da so kommt. Und bin gespannt.
Ja, interessant finde ich es ja. Auch. Ich finde es auch interessant, dass es da so Leute gibt, die so eine komplett andere Meinung von diesem Device haben als ich, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang rumgegrübelt, ob ich mir jetzt ein iPhone kaufen soll oder nicht, dann habe ich es gekauft und jetzt ist es halt mehr oder weniger das Computing-Device, was ich so privat in meinem, also wenn ich da zu Hause bin, am meisten verwende. Jetzt mal abgesehen von dem Computer, also sagen wir mal so, dass ich privat zu Hause am meisten verwende. Wenn ich jetzt 8 Stunden am Computer sitze, weil ich irgendwie arbeite, ist es nochmal was anderes. Aber das iPad ist halt für mich so das Device, mit dem ich eigentlich alles mache, wenn ich jetzt nicht am Arbeiten bin. Und wenn ich daheim bin. So.
Okay.
Und ja, also ich hätte da durchaus Verwendung für dieses Multi-User-Feature, weil gerade meine Freundin und ich, wir teilen uns das halt so mehr oder weniger. Und was der Ingo schon angesprochen hat, trifft halt auch auf uns zu, wenn dann irgendwie jemand mal irgendwie bestimmte Apps benutzen will und dann da dort eingeloggt sein muss, dann muss man den anderen jedes Mal wieder ausloggen, dann muss man da wieder sein Passwort eingeben, dann ist da irgendwie der One Password Safe von meiner Freundin nicht drauf installiert, sondern halt nur meiner und sonstige Sachen und
ja, es wäre irgendwie cool, wenn es das, wenn es da Multi-User-Support geben würde, allein weil man halt keine Lust hat, sich ständig aus allen Apps auszuloggen, damit der oder die andere sich einloggen kann. Ja. Hm.
Gut, gucken wir mal, wie es wird, ob vielleicht in iOS 10 das dann für alle geöffnet wird, jetzt erstmal für das Klassenzimmer sozusagen. Ja. Okay, dann Tesla.
Tesla.
Tesla hat auch nochmal ein Software-Update rausgehauen. Und zwar Summon. Das ist ein Feature, das auf der Tesla-Webseite, soweit ich weiß, schon länger beworben wurde. Das wurde da beworben mit Meet Your Tesla at the Curb. Und bedeutet im Wesentlichen so, du kannst halt irgendwie morgens aufstehen und kannst dafür sorgen, dass dein Auto selber aus der Garage rausfährt und dich am Bordsteinrand erwartet und du nur noch einsteigen musst und fahren musst.
Okay. Weiter dürfen sie noch nicht.
Ja, ist tatsächlich noch nicht ganz tatsächlich ein Rechtsthema. Also momentan ist es eben so, dass du diesen Modus, diesen Summon-Modus jetzt wohl nur auf Private Property irgendwie aktivieren
Privatgelände.
Kannst. Privatgelände. Genau, Privatgelände und nicht öffentlichen Straßen oder Rechtstermino, egal. Aktivieren kannst und dann kannst du halt sowohl über deinen komischen Tesla-Schlüssel, diesen Handschmeichler, den die da haben, oder über deine Smartphone-App sagen so, ey, hier Tesla, jetzt parken. Und dann
okay,
kann
er, Tesla, komm vor die Haustür.
Ja, genau. Wir sind jetzt echt dann so langsam an dem Punkt, wo.
Also, das fühlt sich schon irgendwie nach Zukunft an.
Ja, genau. Das fühlt sich nach etwas zu viel Zukunft an, gerade irgendwie so. Also, das eine ist ja das in die Garage reinfahren. Das ist das eine. Was ich jetzt so bedingt interessant finde, weil, mein Gott, in die Garage reinfahren, dann steigst du aus und, also, je nachdem natürlich, wie deine Garage ist. In meinem Kopf ist die Garage ans Haus angeschlossen und es besteht ein Durchgang. Und die Garage ist nicht 100 Meter davon entfernt oder wie auch immer. Aber was daran eben sehr sinnvoll ist, ist zum Beispiel auch, dass der auch einparken kann in so Parking Spaces und so. Und dass der dadurch natürlich auch, weil du ja nicht mehr die Tür aufmachen musst, kann der halt in echt enge Parklücken reinfahren. Mhm. Ist echt cool, weil also,
haben bloß die anderen
sagen wir so, ich hatte jetzt in den USA noch wenig Probleme mit Parklücken. Die sind da alle sehr großzügig bemessen. Hier in Deutschland könnte das schon anders sein. Ich meine, so ein Tesla Model S ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Ansonsten ist es halt schon so bestimmt auch ein neuer Angriffsvektor. So, wenn die Leute irgendwie die iPhone-App von dem, also den Access von dem Tesla hacken und darüber sagen so, ja, Tesla, fahr jetzt mal raus. Und dann steigen sie über die sich öffnende Garagentor ins Haus ein.
Wäre vielleicht eine gute Sache.
Wäre eine Möglichkeit. Das andere ist auch so.
Also ich fände sowas ja total cool, wenn es das dann mal als Feature geben würde, dass du quasi so Uber nur ohne Fahrer, der dich irgendwie nervt in Zukunft.
Ja, das ist ja.
Dass du einfach auf den Knopf drückst und dann kommt ein Auto angefahren.
Autonomous Drive, ne?
Kommt.
Oder, ich meine, könnte man sich ja ein Geschäftsmodell überlegen, du kaufst dir irgendwie so einen Tesla und den kriegst du dann irgendwie für wenig Geld, wenn du den in der Zeit, in der du nicht benutzt, dann für andere Leute
freigibst. Du vermietest den. Auch gar nicht so uninteressantes Thema, aber ich glaube, dafür ist das Besitzen von so einem Auto zu wichtig. Der Elon Musk hat sich natürlich dann gleich wieder zu der sehr witzigen Aussage hinreißen lassen. Naja, das ist ja jetzt nur die erste Inkarnation und wir arbeiten natürlich dran, auch die Regulierungsbehörden der einzelnen US-Bundesstaaten und so davon zu überzeugen, dass das ja im Prinzip heißt, dass in 3 Jahren oder so, weiß ich gerade nicht mehr genau, werden wir so weit sein, dass du mehr oder weniger deinen Tesla hier in San Francisco hattest und jetzt irgendwie gerade in New York bist und jetzt irgendwie dir vorstellst, dass du jetzt gehen musst und weil dein Tesla deinen Terminkalender gekannt hat, ist er schon Wochen vorher sozusagen losgefahren, hat auch rechtzeitig an den entsprechenden Supercharger sich aufgeladen und steht jetzt vor dir. Das war so der Gist von.
Das erinnert mich an eine Folge Silicon Valley, wo dann irgendwann ein Typ in einem Auto eingesperrt wird und auf einer Ölbohrplattform wieder aufwacht.
Passiert.
Ja.
Ja.
Ja, das ist halt scheiße mit der Zukunft manchmal. Aber.
Diese verdammte Zukunft.
Aber ich meine, weißt du, es ist halt der Preis, den du jetzt, also als der eine Arsch, der auf der Ölplattform gelandet ist, bezahlen musstest dafür, dass andere Leute in New York von ihrem Auto abgeholt worden sind.
Natürlich.
Das ist ein kleiner Preis.
Warum?
Für die anderen.
Auf jeden Fall.
Dein Auto zum Flughafen, du fliegst rüber und das Auto fährt wieder den ganzen Weg zurück.
Das ist echt nett. Das ist echt nett, weil stell dir mal vor, das ganze Geld, das du sparst, dass du nicht für diese überteuerten Flughafenparkplätze zahlen musst.
So praktisch. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben. Ja,
die vor allem,
grenzenlos.
Das sind ja immer so arme Hungerleider, diese Tesla-Fahrer. Ja,
wirklich, ey.
Die könnten sich auch kein zweites kaufen.
Ja. Oder einen Mietwagen.
Ja.
So, ich weiß nicht.
Mit was?
Mit was? Ich habe einen Tesla. Kann mir gefälligst hinterherfahren.
Genau. Ich meine mal, irgendwann könnte man dem vielleicht noch Schwimmen beibringen, dann reicht es auch bis nach Europa. Dann kann er dann
nee,
mal
der kann einfach schauen, losfahren, dass er mit der Fähre mitfährt. Oh echt, Gott. Ey.
Ich sehe das so. Es gibt doch immer diese Leute, die jetzt irgendwie, dem Netz hat auch wieder eine, was weiß ich, in einem Kajak oder so den Pazifik durchquert oder irgendein Scheiß. Da gibt es irgendwann den Ersten, der in seinem Tesla erfolgreich autonom den Atlantik durchschwommen.
Auf jeden Fall.
Einfach als Anhalter,
ja, einmal genau. Um die Welt fliegen und der Tesla fährt hinterher.
Du kannst dann irgendwann, also wenn das Summon dir nicht mehr genug ist und wenn du auch, weil du Tesla-Fahrer bist, irgendwie keine Freunde mehr hast, kannst du dann irgendwie so in Paris dann so sein und dann kannst du deinem Tesla so eine E-Card schicken, so wish you were here und dann fährt er automatisch los.
Ja, und der schnort sich natürlich auch durch dann, ja. So, ja, kannst du mir ein bisschen Strom abgeben? Ich muss hier zu meinem Kollegen. Ja. Kannst du mich mitnehmen auf der Fähre? Kein Problem.
Also das ist schon, der grenzenlose Optimismus von Elon Musk ist nicht zu überbieten.
Grenzenlos, ja.
Das ist einfach, also ja, grenzenlos ist keine Bezeichnung für so.
Ja.
Dann haben wir noch was von Android. Oh Gott, nee.
Ja, jetzt unser Android-Experte.
GDK. Ja, das ist jetzt so eine Komponente von Android, die so mich weh. So wenig interessiert. Also, okay, GDK. Ich fasse es mal kurz. Es gab da so einen Lizenzstreit
zwischen Google und Oracle.
Und zwar vor dem Hintergrund, dass irgendwie Oracle Patente auf die Java-APIs hat und deswegen Google nicht einfach irgendwie das so mit der Dalvik Virtual Machine laut Oracle eine Rechtsverletzung begangen hat. Ich lese jetzt mal so einfach nur den TLDR so. Und dann hat irgendwie Google da andere Wege gesucht und der letzte endgültige Weg, nachdem jetzt Apache Harmony irgendwie weggefallen ist, weil deren Hauptmaintainer IBM sich entweder Oracle oder JDK zugewandt hat, hat Google dann halt irgendwann auch beschlossen, okay, in unserer neuen Android Runtime, die einfach nur noch ART für Android Runtime heißt, haben sie jetzt irgendwie einen Commit vor einiger Zeit gehabt, der so mal so OpenJDK da rein pluggt, statt bisher, was da auch immer jetzt bisher Verkrepeltes drin war.
Und was bringt das dann?
Rechtsstreitigkeiten weniger.
Ja, benutzt OpenJDK nicht diese.
Habe ich ja auch gedacht, dass sie einfach
Oracle APIs.
Also ja, aber OpenJDK ist ja nett dann. Das ist ja okay.
Das ist nämlich Open.
Ja, OpenJDK ist ja doch auch selber von Oracle oder sowas da.
OpenJDK würde ich es nennen.
Also
JDK.
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 Ja, das OpenJDK gehört halt auch Oracle. Ich sollte
sehen, wie ich das Gesicht verziehe.
Das können wir nicht, das ist ein Audio-Podcast. Auch wir können dich nur hören. Und ja, ich schätze mal, das ist halt so, ne? Das eine ist, dass es da weniger lizenzrechtliche Streitigkeiten gibt. Das andere ist, dass eben das, was da bisher drin eingesetzt war, eben was weiß ich hier, Apache Harmony oder was auch immer das mal war, dass es halt nicht mehr weiterentwickelt wird und dass halt die Leute auch, die das weiterentwickeln können, nicht bei Google sitzen und dass Google viel Aufwand kosten würde, das selber zu machen. Und dann haben sie sich gedacht, weißt was, OpenJDK, voll geil, da haben wir weniger Rechtsstress damit und das wird weiterentwickelt. Ja. Win-win, triple win.
OpenJDK, genau, steht unter GPL.
Und außerdem können wir dadurch, dass wir das OpenJDK nennen und das alle Leute so aussprechen lassen, dafür sorgen, dass der Flydie heute Nacht nicht schlafen kann. Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich so ein Bullet Point auf der Liste.
Ja, genau. Erfüllt.
Amount of sleep deprivation for Flydie, 100%. Check. Ja, das ist so im Wesentlichen der Punkt. Und weil da mal so ein Commit drin war, hat jetzt hier die Webseite, die da verlinkt wurde, deren Namen ich nicht ausspreche, hat gleich mal irgendwie raus orakelt, dass ja jetzt die Google I.O. für den 18. bis 20. Mai angekündigt wurde und dass da bestimmt Version 7 von Android kommt und dass da bestimmt dann Android N auf OpenJDK setzen wird. was wahrscheinlich auch so irgendwie eintreffen wird.
Passt.
Und passt soweit. Aber das wird jetzt keine großen Veränderungen für Android-Entwickler oder so nach sich ziehen, glaube ich.
Alles bleibt gleich.
Alles bleibt
gleich. Nur, und alles ändert sich und alles bleibt gleich. Voll gut.
Okay, na dann hätten wir das auch.
Voll toll. So.
Dann hat hier noch jemand, die, das war wahrscheinlich der Schmidtlauch, unsere Schattenredaktion, hat die verschiedenen Auswirkungen auf der Lizenzänderung da entsprechend irgendwie notiert. Ja, ich habe mich irgendwie, weiß nicht, bei Lizenzänderungen habe ich mich immer nie so groß drum geschert. Es geht immer darum, ist es irgendwie compliant, können wir es machen? Ist es moralisch richtig, das zu tun? Ist es rechtlich möglich? Und dann macht man es. So.
Okay.
Bin kein Anwalt, kann mich da könnt ihr mich alle totfilibastern, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich finde es interessanter, wenn der Pleite jetzt noch was zu Podslurp erzählt.
Genau, Podslurp. Was ist das denn? Das habe ich ja davor noch gar nicht gehört. Was? Du Lars? Erzähl doch mal was jetzt. Kann man nur nichts
sagen. Haben wir doch auf dem Kongress beredet. Warst du nicht dabei?
Ach so, ja, doch.
Soll ich mal mit einer Geschichte anfangen?
Erzähl doch mal.
Einen Tag, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, bin ich morgens aufgewacht und habe irgendwie mal auf meine E-Mails geguckt und dann sehe ich, dass mein Provider irgendwie mir ganz viele Mails geschrieben hat, weil in der Nacht davor die Festplatte von unserem Download-Server gestorben ist.
Und das war nicht der Tote der Woche?
Das hätte eigentlich der Tote der Woche sein sollen.
Hätte eigentlich, aber da gab es dann die Dinge, die ich oder die wir für relevanter gehalten haben, oder?
Nee, das wäre eigentlich ein super toter Woche gewesen, muss ich sagen.
Wäre es eigentlich gewesen,
die aber verkackt. Naja. Ganz einfach.
Ja. Verkackt. Ja, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwie am Tag, an dem ich eigentlich packen und mich ausruhen wollte von der ganzen Weihnachtsgeschichte und Verwandtschaft und so, dass ich dann halt irgendwie einen Tag lang mehr oder weniger am Rechner rumgehangen bin, um meine ganzen Sachen zu migrieren und Dinge aus dem Backup wieder herzustellen und große Datenmengen zu transferieren.
Der Vorteil ist, man muss sagen, du wolltest das schon seit 3 Jahren machen und hast es bisher nicht getan.
Das war der Sargnagel, den ich brauchte.
Moment, was wollte ich seit 3 Jahren machen?
Migrieren mal.
Nee, das habe ich schon getan. Also ich wollte das irgendwann mal machen und habe es getan. Das war jetzt aber ein anderer Server.
Okay. Du wolltest irgendwann auf jeden Fall mal den Server wegmigrieren und hast es auch schon ewig.
Wolltest irgendwas machen auf jeden Fall.
Wegmigrieren.
Ja, wegmigrieren.
Das war ein dedicated Server, der hatte irgendwie eine 2-Terabyte-Platte, was eigentlich ganz cool war, weil wir halt auch für andere Podcasts, wie zum Beispiel RetinaCast, auch unsere rohen Folgen auf dem Server gespeichert haben und so, also die ungeschnittenen Versionen. Und ja, das nervt dann halt immer, wenn man so einen Webserver irgendwo hochziehen, das geht schon relativ schnell, aber dann halt alle Dateien wieder rumziehen und sonst was. Und das dauert halt einfach immer eine Weile. Und dann muss man halt auch einen gut angebundenen Rechner haben, auf dem dann die Backups liegen, weil wenn ich das jetzt alles mit meiner Heimleitung hochladen hätte müssen, dann wäre das irgendwie ewig gedauert. Und dann habe ich mal mit Marc so ein bisschen geredet, was man denn also tun könnte. Und letzten Endes sind wir so auf die Idee gekommen, dass man ja sagen könnte, man speichert die Dateien irgendwo, wo sie mal sicher liegen oder wo sie zumindest mal gut angebunden liegen. Also könnte sich jetzt sowas vorstellen wie Amazon S3 oder hier Azure Blob Storage oder einfach irgendein anderer Server, der irgendwo anders steht und genug Plattenplatz hat, um das komplette Archiv zu hosten. Und dann könnte man sich ja vorstellen, dass man davor irgendwelche billigen VPS-Server schnallt, die dann halt einfach nur als lokalen Cache, als lokaler Cache für die Dateien dienen, die oft runtergeladen werden.
Also da könnte man so ein Warnisch oder sowas nehmen.
Könnte man machen, aber aber ich hatte dann halt so, also in meinem Kopf hat sich dann so eine Idee zusammengebaut, dass ich das auch gerne dann auf eine Art und Weise hätte, dass die Dateien, während sie schon runtergeladen werden, schon zum Client gestreamt werden und so. Und da habe ich gedacht, ich wollte ja eh noch mal irgendwie mal wieder irgendwie so ein Spaßprojekt haben und irgendwie mit Node rumspielen und ja, da habe ich mal angefangen, sowas zu bauen. Also das Streaming und so ist komplett nicht existent. Das gibt's noch nicht. Das ist momentan nur ein einfacher HTTP-File-Server, der allerdings so Sachen wie Range Requests und so kann der schon. Also der kann auch schon so HTML5 Audio Player bespielen. Man kann da rumskippen und das tut schon so. Und dann wollte ich gleich noch ein zweites Problem damit erschlagen, was wir schon eine Weile haben, nämlich, dass wir irgendwie keine sinnvollen Download-Statistiken haben.
Gute Sache. Das habe ich ja schon ein paar Mal angemerkt, und, dass das toll wäre,
ja,
zu wissen, wie viele Hörer wir denn jetzt wirklich haben.
Haben wir Hörer und wie viele?
Ja, wenn ja, wie viele?
Genau. ja, und ich habe da halt so ein bisschen rumgespielt, habe mal ein paar kleine Benchmarks gemacht und ich bin jetzt irgendwie so auf meinem lokalen Laptop von der SSD runter auf so 500 Megabytes die Sekunde gekommen mit Node. Reicht, also brauche ich nicht mehr. Die meisten Server, die ich habe, die sind eh nicht schneller als 100 Megabit angebunden. Ja, und dann habe ich jetzt halt mal ein bisschen so rumgebaut und baue jetzt eigentlich mehr so mal diese ganze Dateninfrastruktur, dass ich mal sagen kann, wir speichern mal die ganzen Statistiken weg und wir haben dann nachher einen Weg, die wieder rauszuholen. Da habe ich halt irgendwie eine kleine JSON-API gebaut, beziehungsweise baue ich gerade, wenn ich mal wieder dazukomme und dann wäre mal die Idee, dass, also ich möchte mir jetzt irgendwie Ziele setzen, damit ich auch motiviert bin. Ich möchte gerne, wenn möglich, in der nächsten Sendung vielleicht mal, dass wir da irgendwie mal einen Feed verlinken, der auf den alternativen Download-Server geht, sodass wir vielleicht mal ein bisschen das Ganze testen können, bevor wir da irgendwie größere Sachen umschwenken. Also ich wollte einfach gerne vielleicht, wie soll ich sagen, ein kleines Skript bauen, was unseren jetzigen Feed einliest und dann halt mit einem regulären Ausdruck alle Download-Links austauscht und auf den anderen Server schickt, sodass wir mal testen können, ob er das tatsächlich funktioniert.
Oh yeah. Ja, genau. Also ich brauche auf jeden Fall die API und dann baue ich Graphen, die Kurse.
Genau, dann kann der Felix kann Graphen bauen. Ich stelle eine API bereit. Das Projekt ist unter MIT-Lizenz lizenziert, hat auch schon so ein paar Tests und wird auf Travis im CI getestet und hat irgendwie Code Coverage Graphen oder Code Coverage Reports zumindest auf hier coveralls.io. Und ich habe es jetzt mal hier verlinkt, liegt auf GitHub, wenn sich jemand Code angucken will, ist momentan noch nicht so viel, weil für das einen Großteil des Download-Zeugs benutze ich ein fertiges Node-Modul. Und sollten wir das irgendwann mal am Laufen haben, dann würde ich gerne mal diese Idee mit dem Streaming umsetzen, aus ja mehreren Gründen. So, also zum einen, damit man sich so von so Serverausfällen schneller recovern kann. Auf der anderen Seite, was ich halt auch ziemlich cool finde, ist, es gibt relativ viele so Provider, die V-Server anbieten, die das recht günstig tun. Sie sind meistens auch schnell genug, die Kisten, und sind gut angebunden und haben genug Traffic zur Verfügung. Das Problem ist bloß, der Plattenplatz ist halt meistens relativ begrenzt. Und aber im Normalfall ist es halt so, wir müssen sehr, sehr selten das komplette Archiv bereitstellen. Sondern im Normalfall laden die Leute halt die letzten paar Folgen runter, genau. Und die könnte man dann halt lokal cachen. Und dann müsste man halt auch für so teurere Sachen, wo Traffic echt nicht billig ist, wie jetzt S3 oder so, könnte man halt auch sagen, man stellt sich irgendwie, man macht irgendwie Round-Robin DNS-Load-Balancing und stellt sich da für irgendwie ein paar Euro im Monat zwei, drei so Download-Server hin, die das cachen. Und dann hat man auch so eine gewisse Ausfallsicherheit.
Ach, einfach alles Clouded Cost. Kackserver für $15 und dann fertig. Die haben nämlich auch.
Ja, also, weißt du, ich hab ja irgendwie so als Mitarbeiter bekommt man ja irgendwie auch so ein bisschen Credits für so Cloud-Hosting-Gedöns, was wir hier in der Firma haben. Da könnte ich auch mal rumspielen, ob das irgendwie was.
Ja, also, ich kann immer so Clouded Cost für wirklich shitty Computer erwähnen, weil es halt einfach so billig ist.
Cost ist ein Dienstleister, oder wie?
Ne, Clouded Cost ist so ein VPS-Provider. Und dort kriegst du für $35 einmalig kriegst du eine VPS mit irgendwie zwei IP-Adressen und 512 Megabyte RAM und 10 Gigabyte SSD. Okay. Und also die sind ganz schön beschissen, weil das halt super quasi wenn du Ressourcen so verkaufst.
Overprovisioned?
Genau, überprovisioniert ist. Aber das ist am Ende dann auch egal, weil die Boxen funktionieren. Irgendwie. Ja?
Okay.
Aber das ist halt echt so billig einfach. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Naja. Und die haben auch eine shitty API und so. Und ich habe da auch zwei Boxen. Und ist eine coole Sache. Ich kann es ja einfach
machen. Es funktioniert genug.
Es funktioniert gut genug, ja. Das ist genau das. Mhm. Also ich könnte da was providen.
Ja, das ist halt nicht das Problem. Also ich habe selber noch irgendwie Credits, wo ich irgendwie virtuelle Maschinen bereitstellen könnte. Der Ingo hat schon angeboten, dass er vielleicht da irgendwie mal was von seiner Infrastruktur abgeben könnte. Da könnte man dann mal sagen, auf so einen Server könnte man vielleicht das komplette Archiv mal legen, wenn da genug Plattenplatz dran ist. Weil der Ingo hat zumindest einen dedicated Server, wo wahrscheinlich größere Platten drin hängen. Ich weiß jetzt nicht, wie sieht das
mehrere dedicated Server, in dem mehrere Festplatten rumhängen.
Ja. Und dann könnte man halt sagen, so diese ganzen Edge-Download-Server, die dann letzten Endes die Hörer bedienen, die könnte man dann so ein bisschen verteilen. Fände ich mal interessant als Experiment. Jetzt so, als ich das Ganze gebaut habe, ist mir auch aufgefallen, letzten Endes die ganzen Statistiken, die bieten mir jetzt, also dadurch, dass ich da direkt Zugriff auf den Request-Response-Cycle aus der App raus oder aus dem Programm raus hab, bringt es mir nicht so super viel mehr in Sachen Statistiken als das, was ich jetzt aus irgendwelchen File-Server oder aus irgendwelchen Nginx-Logs rauslesen hätte können. Aber gerade so Geschichten wie, man hat dann mehrere Download-Server, da muss man die Logs wieder zusammenführen, da muss man irgendwie mit Log-Rotate umgehen und sonst was. Und ich speichere das jetzt halt alles irgendwie sehr konservativ in der MySQL-Datenbank.
Boah. Cutting-Edge-Technology.
Nee, ich habe es mir als echt überlegt, habe mir dann auch irgendwelche so JavaScript-In-Memory-Geschichten angeguckt und so. Und sagen wir mal so, ich kenne halt bei tatsächlich im Produktivbetrieb so MySQL-Tabellen, wo halt irgendwie Milliarden von Einträgen drin sind und wo genau nichts anderes gemacht wird, nämlich irgendwelche Einträge zu zählen nach bestimmten Kategorien. Und ich weiß, dass MySQL sowas wegsteckt. Ja. Daher habe ich mir gedacht, mache ich es doch mal damit. Weil das Problem bei so Sachen ist, man kann natürlich die ganzen Werte, während man sie schreibt, schon wegaggregieren, so dass man sagt, okay, dieser Download ist jetzt vollständig, dann zähle ich da einen Counter hoch, dann rechne ich da irgendwo die Download-Bytes dazu und so. Das kann man halt im Nachhinein nicht mehr machen. Und wenn man halt dann das Ganze in eine relationale Datenbank mit je Download eine Zeile in der Datenbank quasi wegspeichert, dann kann man halt seine Queries im Nachhinein so formulieren, wie man möchte. Und im Zweifelsfall muss man halt irgendwo auf irgendwelche Felder nochmal einen Index einführen. Ist dann halt einfacher.
Ja, ist gut. Also einfach mal was machen, ist einfach eine geile Sache für dich, ja.
Also ich hatte da jetzt Urlaub und ich habe da jetzt auch nicht so super lang. Ich glaube, ich habe da mal 3 Nachmittage ein bisschen dran rumgecodet und hatte da irgendwie meinen Spaß dran. Und ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwie ein bisschen am Ball bleiben kann, weil ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn man dann irgendwie mal ein paar Wochen nichts macht, dann hat man plötzlich wieder andere Interessen.
Ja, wir müssen es dann nochmal aufsetzen, weil sonst wird genau das passieren.
Also ich hatte das ja schon mal laufen, aus irgendwelchen Gründen ist dann der andere shitty V-Server, der gar nicht so billig ist, den ich gerade am Laufen habe, wurde vom Provider gerebootet. Ich glaube, da hat und seitdem, also ich habe das jetzt nicht automatisiert, dass es automatisiert gestartet wird und so weiter. Ich gucke jetzt, dass ich mein Datenmodell voll fertig kriege und dass wir mal irgendwie Statistiken bekommen und dann versuche ich mal diesen Feed zu bauen. Und danach können wir uns dann um die anderen Sachen Gedanken machen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Dann der Matt war.
Ja, ich muss mal noch kurz eine Lanze brechen.
Und in München warst du.
Ja, genau, da komme ich jetzt drauf. Also, mir geht es da im Wesentlichen drum. Ich muss mal eine Lanze brechen für die Social Media Teams, die so von den entsprechenden Polizeibehörden und so weiter da ihren Dienst machen. Hintergrund ist genau, wie Ingo schon richtig gesagt hat. Wir waren um Silvester rum in München. Relativ spontan. Und es war echt nur so, echt 2-3 Tage irgendwie Hotel. Dann haben wir uns einfach gesagt, oh, wir wollen mal irgendwie raus und haben dann halt so den Weg nach München gefunden. Und wir hatten sowieso schon vor, auf dem Olympiaberg oben irgendwie dann ins neue Jahr rein zu feiern, weil da nicht so viel Menschenunheil drohte. Also Marienplatz oder so war einfach nicht unseres. Und als wir dann, wann waren das, so um 22 Uhr irgendwie aus der, gerade in die U-Bahn gestiegen sind, die, also gerade so am Marienplatz umgestiegen sind, und zur, zum Olympiafeld fahren wollten, hat meine Freundin dann irgendwie so mir auf dem Handy gezeigt, so hier, Push-Notification, Nachricht, Terroranschlagsgefahr in München, Polizei hat irgendwie Terrorwarnung rausgegeben. Und da hat sich halt irgendwie insofern gezeigt, also die Medien, die haben halt nur Panik gemacht. Ja, da ging halt irgendwie nur, boah, Terrorgefahr, böse, böse, Explosion, Explosion. Da war es im Prinzip schon passiert in den Medien. Und
hast du nichts von mitgekriegt, dass passiert ist, oder?
Nee, habe ich echt, also hat irgendwie, glaube ich, keiner in München was von mitgekriegt, dass da irgendwo eine Bombe hochgegangen wäre. Was ich auch gut finde, dass da nichts passiert ist, ist natürlich toll. Und ich mache das privat hier so in Wolgograd, Stuttgart schon. Und habe dann halt irgendwie spontan mir überlegt, okay, gut, dann wäre es mal sinnvoll, dass ich irgendwie hier das Polizeipräsidium München irgendwie auf Twitter finde und denen auf Twitter gefolgt bin. Und da fand ich, die haben das sehr gut gemacht. So, ich tue mir immer noch schwer mit diesem Generellen so. Also ich habe da selber dann irgendwie speziell am nächsten Tag, als sie dann die bayerischen Politiker angefangen haben, das politisch auszuschlachten, habe ich mir schwer getan mit der ganzen Situation. Ich bin natürlich immer noch froh, dass sie lieber gewarnt haben und nachher nichts passiert ist und so weiter. Und ich habe natürlich auch irgendwie ansonsten irgendwie gewisse Vorbehalte gegen die Polizei. Aber ich muss sagen, in dem Falle oder in so einem Falle ist das ein geeignetes Medium, ja. Und die haben das speziell an dem Abend, finde ich, gut eingesetzt. Also die haben nicht nur wie die Medien irgendwie Panik gemacht, sondern eben gesagt, okay, gut, das und das haben wir als Hinweise, diese Orte sind unseren Hinweisen nach gefährdet und jetzt ist nicht Schluss und wir machen euch nur verrückt, sondern okay, jetzt kommen irgendwie Verhaltenshinweise, wie man sich denn verhalten soll, was man machen soll, wie, was man meiden soll und haben das Ganze dann über den Abend auch auf dem Laufenden gehalten, was wo gesperrt ist, wenn irgendwo was passiert ist. Sie haben versucht, das Ganze in vielen Sprachen irgendwie über Twitter dann auch zu verteilen. Also wir haben da um Silvester rum an den Tagen, wo wir waren, da waren viele Italiener, viele Russen irgendwie da, viele anderssprachige Leute und deshalb mussten die ja auch informiert werden. Und das haben die, finde ich, ganz gut gemacht. Und haben dann am Ende so nach dem Motto, als dann irgendwann auch nichts mehr passiert ist, haben sie auch den von mir jetzt verlinkten Tweet irgendwann rausgelassen, so mit, okay, schön, dass nichts passiert ist und jetzt frohes neues Jahr und gute Nacht. Das fand ich sehr gut und ich mache das auch hier eben daheim eben sehr gerne, dass ich denen folge, weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit für die einen zu informieren, ohne einen verrückt zu machen. Und ein Stück weit ist es eine Primärquelle. Ja, also wenn so Anschlagsgefahr droht und deswegen irgendwie so eine Stadt halb abgeriegelt wird, dann ist das halt echt die beste Quelle eigentlich, aus der du gerade Informationen bekommen kannst, weil die ja diejenigen sind, die für die Absperrung gesorgt haben.
Ja.
Also die Absperrung machen, nicht die dafür gesorgt haben, aber das ist jetzt Haarspalterei. So. War irgendwie ganz cool, war ganz nett. Also ich meine, das hat ja jetzt mit Unternehmen schon, also Social Media funktioniert ja auch so für Unternehmen zum Beispiel immer ganz gut, finde ich. Das ist immer so ein mittlerweile allgemein bekannter Geheimtipp, dass wenn einem mit irgendeinem Service was nicht passt, man die mal auf Twitter irgendwie anblufft und dann kriegt man in der Regel geholfen. Und
wobei, kommt auch drauf an, ich hatte da auch schon manchmal.
Ja, also mit IKEA und der Deutschen Bahn ist es in der Regel eher schwierig. Oder der Telekom. Aber
wobei, T-Mobile USA hat bei mir eigentlich auch einigermaßen funktioniert. So nach ein paar Mal nachhaken hatte ich dann irgendwann auch mein Datenpaket, bevor ich in die USA gekommen bin.
Ja, also das kann man jetzt auch nicht generalisieren, glaube ich. Also wie gesagt, bei vielen hilft
ausprobieren
das irgendwie.
Schadet auf jeden Fall nicht.
Ja. Und ansonsten ist das halt irgendwie so jetzt mittlerweile für mich so der so ein, ich will nicht sagen Grundverhaltensmuster, aber sobald ich irgendwie in so eine fremde Stadt gehe und mich da länger erst aufhalte.
Erstmal die Polizei abonnieren.
Erstmal, weil ihr wisst ja, wir haben Polizei, ja.
Wir haben Polizei, muss abonniert werden.
Ja.
Auf jeden
Fall. So.
Gute Sache.
Und
schön, dass auch mal Sachen schön gut sind. Ich meine, du redest sonst immer über die traurigen Sachen des Lebens. Und jetzt ist auch schön, dass du...
Die ganzen traurigen Sachen meines Lebens.
Nee, von anderen Leuten auch.
Ach so, ja. Ja, Lesefu, würde ich sagen. Machen wir Lesefu und die Leute werden sich wundern. Der erste Lesefu kommt vom Ingo.
Ja. Oh mein Gott. Was ist hier schiefgegangen?
Was ist hier schiefgegangen? Lass mich doch auch mal Lesefu haben.
Okay. Genau. Nee, doch, ich gönne ihn dir.
Ja.
Es war Weihnachten.
Da kann man mal Star Trek.
Ja, genau. Kommen wir zu Star Trek. Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun. Die letzten Worte von Gene Roddenberry sind gefunden worden. Und zwar, ja, hat er die auf so...
Wo hat er die versteckt?
Ist das jetzt auch so ein Best-of-Album, so wie von Tupac da?
Oder von Michael Jackson oder so, haben sie vielleicht noch was gefunden?
Nee, der hat tatsächlich irgendwie einen alten Rechner benutzt, den irgendwie sonst kein Mensch auf dieser Welt verwendet. Und dummerweise gab es davon halt nicht viele. Unter anderem nur noch einer, der kaputt war. Und der Artikel beschreibt, wie die Datenrettungsfirma, die den Auftrag angenommen hat, so vorgegangen ist, weil die hatten dann halt irgendwelche alten Disketten noch und zwar so, ihr wisst ja, die ganz großen und die waren halt nicht im DOS-Format, sondern...
Fünf Viertel
Zoll, genau. Und die waren halt nicht im DOS-Format, sondern in CPM und dann halt auch noch teilweise corrupt und... ja, mal ganz schön beschrieben, was die so getan haben und worauf sie so gestoßen sind und wie die so diese Datenrettungsfirma da so ein bisschen vorgegangen ist, was sie da gemacht hat.
Und was waren jetzt die letzten Worte?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie haben halt irgendwelche Manuskripte da noch runtergescrapped.
Also das
wahrscheinlich, wir wollen es, ja, es wird wahrscheinlich demnächst nochmal irgendwelche Bücher oder irgendwelche Serienadaptionen geben, was weiß ich, da hast du nochmal Andromeda oder. Ja,
also das Problem war quasi, dass die Firma ein NDA unterschreiben musste, bevor sie für die Familie, der das ja quasi gehört haben, ja. Das quasi aufmachen konnten und da Sachen wiederfinden und so.
Ja, also und ich denke mal, genau, die wollen halt jetzt dann noch, also ich meine, die Datenrettungsfirma hat sicher einiges an Geld gekostet. Und dementsprechend will die Familie Roddenberry da jetzt wahrscheinlich auch noch aus den letzten Sachen vielleicht die ein oder andere müde Mark rausholen.
Oh, so müde wird die Mark nicht werden. Sehr schön. Aber schön, dass du was auch mal zu lesen gefunden hast.
Ja.
Sehr gut. Genau. Weiter so, genau. Weiter so.
Gute Vorsätze für das neue Jahr.
Ingo macht mehr Lesefu.
Ingo findet ein Lesefu.
Ich kann gleich mal beruhigen, ich habe keinen Lesefu mal wieder.
Nee, das ist okay.
Ich habe keine
Zeit. Sei dir vergeben.
Dafür,
ich habe die Hälfte raus.
Dafür haben wir ja den Flydie, der haut immer so viele rein, dass wir ihn zwingen müssen, das weniger zu machen.
Ich habe mich ja schon...
Nachdem wir es groß drüber geschrieben haben, dass du nicht so viel darfst.
Ja.
Und so ein bisschen.
Yay.
Ja. Na, komm. Also ich habe hier erst, also soll ich anfangen oder willst du noch was erzählen?
Erzähl doch mal.
Okay, also wir haben, ich habe hier vor, ist schon auch wieder diverse Wochen her, ist mir mal so ein Blogpost von GitHub Engineering vor die Füße gefallen. Und den fand ich ganz interessant. Da ging es um so Merge, also wie sie Branches mergen, wenn du im Webinterface auf den Merge-Button klickst. Mhm. Und bisher haben die da irgendwie so ein Custom-Shell-Skript benutzt, was irgendwie recht lahm war, aber halt irgendwie getan hat. Und dann haben sie halt so nebenher eine Implementierung entwickelt, die auf libgit basiert und dann halt über einen eigenen Service angesprochen wird und viel neuer, toller, schneller. Und da haben sie halt so mal ein bisschen erzählt in diesem Blogpost, wie denn diese ganze Migration vonstatten gegangen ist. Und das fand ich ziemlich spannend. Also die haben irgendwie angefangen, so in Produktion beide Implementierungen gleichzeitig aufzurufen und haben da halt so ein Ruby-Gem für, das nennt sich Scientist. Und haben dann erstmal angefangen, die neue Implementierung nur für 1% aller Requests zu verwenden und dann auch nur zu profilen und die Ergebnisse mit den Ergebnissen der alten Implementierung zu verteilen, so dass die quasi schwerere Probleme in Produktion erkennen, ohne dass die alte Implementierung komplett rausgeworfen wird. Und nach haben sie dann halt die Anzahl oder den Prozentsatz der Requests, den die neue bekommt, immer weiter hochgedreht, bis sie dann einigermaßen sicher waren, dass da nichts mehr kaputt geht und dann konnten sie den alten Code löschen. Und dabei sind dann so diverse, es sind Fehler in Git selbst aufgetaucht. Es sind dann zum Beispiel Sachen aufgetaucht, wo die neue Implementierung Dinge richtig gemacht hat und das, der Git Command Line Client irgendwelche Dinge falsch gemacht hat. Und es sind auch in LibGit2 selbst auch so ein paar Bugs aufgefallen, die sie dann fixen konnten und so weiter. Also scheint sich gelohnt zu haben. Und ich fand halt die Vorgehensweise irgendwie ganz spannend.
Coole Sache, ja. Auf jeden Fall.
Ja.
So, ich habe einen Artikel von The Register rausgesucht, und zwar Learn Your Funk Program on 5 Minutes Quick mit Ausrufezeichen. Das Ganze ist ein Artikel, der über funktionelle Programmierung und über Monaden philosophiert und das Ganze in einer sehr lustigen Art und Weise. Darf man nicht allzu ernst nehmen, aber es ist echt ein guter Read, einfach. Darunter gibt es, also aus dem Artikel gibt es ein Video, das heißt Monads and Gonads von Douglas Crockford, und das ist echt sehenswert. Das ist 49 Minuten lang. Vielleicht hat man danach verstanden, was Monaden sind.
Ja, also Douglas Crockford ist amüsant. Dem haben wir zum Beispiel auch JSON zu verdanken.
Genau, JSLint.
Und so,
genau.
JSLint, ja. Und der hat auch JavaScript The Good Parts geschrieben. Und ich habe schon so ein paar Vorträge von ihm gesehen. Der hat einen unterhaltsamen
Vortrag. Der ist auf jeden Fall lustig. Und natürlich kommt in dem Video, wo er über Monaden redet, nimmt er als Programmiersprache Beispiel nicht Haskell, wie man es jetzt quasi jetzt erst denken könnte, sondern auch JavaScript. Und das macht es dann auch relativ anschaulich und verständlich, was eigentlich Monaden sind, weil es gar nicht so viel Magic dabei. Aber
sehr gut.
Also das Problem an Monaden ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst: Monaden haben den Fluch, dass wenn man aus Versehen oder weil man sich damit beschäftigt hat, verstanden hat, was Monaden sind, dann kann man sie nicht mehr erklären. Und das sieht man ganz oft im Internet, und ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich kann es nämlich auch nicht mehr erklären jetzt. Aber ich habe es verstanden, glaube ich.
Immerhin. Von mir selber.
Immerhin. Nee, also das Video ist super.
Kann man es daran definieren, dass man Monaden verstanden hat, wenn man es nicht erklären kann?
Ja, nee.
Dann habe ich es auch verstanden.
Nee, es gibt auch quasi die Möglichkeit, dass du dumm bist.
Ach so, dann bin ich wahrscheinlich, ja. Dann bin ich wahrscheinlich das.
Ne? Ja, nee. Also man kann es sich auch noch nicht angeschaut haben. Und dann kann man das Video sehen und dann vielleicht hast du es verstanden. Ist auch, es geht 49 Minuten, aber nur die Hälfte geht um Monaden selber. Und danach geht es quasi.
Wie kann ich dann den Test machen?
Hä?
Ich das Video geschaut habe.
Also der Trick ist quasi, du kannst dir selber in deinem Kopf quasi, in deinem Kopf ist es klar, was es macht. Und was,
ja,
wenn jemand sagt Monade, dann hast du in deinem Kopf so eine Vorstellung, was es ungefähr ist, ja. Und wie es benutzt wird und wofür man es überhaupt braucht. Aber du kannst es niemandem mehr erklären. Kannst niemandem sagen, okay, das ist eine Monade.
Ja.
Das ist quasi der Fluch der Monade.
Na guck, da liegt sie, die Monade.
Genau, Limonade, Monade.
Dann muss ich ja wieder whatisamonad.com oder wie ist es, fuckingmonads.com verwenden.
Genau, das gibt's auch. Hatten wir, glaube ich, schon mal gepickt. Aber ja, du kannst es mit dazu tun. Video ist auf jeden Fall super sehenswert.
Muss ich jetzt schon wieder da verlinken.
Gut, Vladi, Async, JavaScript.
Ja, also ich habe in letzter Zeit so über die Feiertage und sonst wo in Flugzeugen und was auch immer mal so wieder ein paar E-Books gelesen. Da wollte ich jetzt mal zwei rausgreifen, nämlich Async JavaScript und Node.js The Right Way. Sind beide so ganz nett und so haben mir schon viel neue Sachen beigebracht. Allerdings in vielerlei Hinsicht fand ich sie auch recht oberflächlich, aber man kann sie halt so ganz schnell weglesen. Node.js The Right Way ist dann eher so mal der Rundumschlag, so wie benutzt du Node mit irgendwelchen Dingen, die fangen dann an, so zwischen Prozessen zu kommunizieren, mit ZeroMQ und in den Datenbank zu schreiben, und da verwenden sie als Datenbank dann irgendwie, was war es, CouchDB und sonstige Sachen. Da wird einfach mal so ein bisschen gezeigt, okay, was kannst du denn irgendwie mit Node machen, und mal ein bisschen Codebeispiele auch gezeigt und irgendwie so eine Beispielanwendung entwickelt. War jetzt für mich jetzt persönlich nicht so richtig viel Neues dabei, wenn man da noch nicht so wie soll man sagen, noch nicht so in dem Ökosystem unterwegs ist, ist es wahrscheinlich hilfreicher. Nichtsdestotrotz habe ich da schon ein paar Sachen gelernt. Async JavaScript war dann doch interessanter. Das ist auch so ein kleines Büchchen. Ich glaube, das hatte irgendwie auf meinem iPad, ich weiß es nicht, so 200 Seiten oder so. Also es liest sich echt schnell weg. Da geht es halt auch nur um, wie bändigt man die Callback-Hölle und unterschiedliche Ansätze, wie man das tun kann, bestimmte Libraries und so weiter, die man da verwenden kann und Sprachfeatures und solche Sachen. Jo, und dann habe ich noch zwei so Blogposts, wo es um auch so Node-Dinge geht. Einmal Building a Simple API with Express and Bookshelf.js. Das ist so auch so ein ähnlicher Stack wie den, den ich jetzt für Podslab verwendet habe, also Express und Bookshelf.js als Model-Framework. Und das ist mal so ganz nett erklärt, wie man denn da so mal rangehen kann und wie man seine Routen strukturiert und wie man seine Models, wo man die hinsteckt, was man damit macht und so weiter. Was haben wir noch? Das ist dann so ein Thema, mit dem ich mich dann demnächst befassen werde, wenn es dann um diese ganze Download-Streaming-Geschichte geht, nämlich Node.js-Streams. Und das, da bin ich auch auf einen ganz netten Artikel gestoßen, der mal so ein bisschen erklärt, wie denn diese Streams funktionieren und was man denn so damit machen kann. Weil das irgendwie, finde ich persönlich, ist eine ganz nette Abstraktion, um so Daten hin und her zu pipen, ohne dass man die jetzt groß auf Platte zwischenspeichern oder sonst was muss. Also ist, man kann sich vorstellen wie eine Unix-Shell. Man hat irgendwie einen Input und den kann man einen Output weitergeben und kann dann Sachen zu einer Pipeline zusammenstecken. Und diese API ist da irgendwie so ganz nett erklärt. Okay. So, ich glaube, das war's.
Coole Sache. Okay, kommen wir zum Heulen, oder?
Ja. Und da geht's gerade weiter mit Node.js.
Oh Mensch.
Ja, ist gerade bei mir irgendwie ein Thema.
Überraschend.
Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ja, nee, also ich mache das ja gerade auch auf der Arbeit und ich habe da irgendwelche Sachen und ich bin ums Verrecken nicht in der Lage, aus den Stack Traces, die Node generiert, wenn irgendwo mal eine Exception fällt, irgendwas Sinnvolles rauszulesen, weil es sagt mir dann in einem JavaScript-File, was irgendwie mehrere tausend Zeilen Code hat, was ich weiß nicht so Sinn der Sache ist, aber ist jetzt egal, sagt es dann einfach immer bei allen Fehlern, die fallen, Zeile 9, Spalte 52.807.
Ja, dann geh doch hin und guck, was los ist.
Ja. Ja, nee, das Problem ist, es gibt halt diese, also in Zeilen 9 passiert halt
ja,
nichts.
Ja, vielleicht und das ist immer ist Zeilen. Ist zusammengefasst einfach. Das erste Teil ist ein Header und danach ist dann quasi alles so zu einer Line, weil man das ja irgendwie, den JavaScript muss man ja so verkrepeln, damit irgendwie Code kleiner wird oder so.
Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall bin ich nicht in der Lage, daraus irgendwelche sinnvollen Sachen rauszulesen. Ich werde mir da vielleicht demnächst, also es gibt so ein Modul, das nennt sich Node Long Stack Traces oder sowas. Und auch diese, ich benutze, komme ich später in den Picks dazu, ich benutze für Promises, benutze ich eine Library namens Bluebird, die kann auch scheinbar in Development Mode längere Stack Traces, die irgendwie mehr Sinn machen, generieren. Muss ich mir mal angucken, kann ich vielleicht in ein paar Wochen noch mehr dazu erzählen, aber momentan ist es mehr so Trial and Error.
Okay.
Ja. Und ich hasse irgendwie vor kurzem oder vor ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, wahrscheinlich eher Wochen, hat Instagram irgendein Update bekommen und zeigt mir seitdem ständig irgendwelche User, denen ich doch folgen soll. Und das nimmt halt es nimmt halt unfassbar viel Screen Estate ein und ich klicke die dann immer alle weg, dann sind sie ein paar Tage wieder weg, dann mache ich irgendwann die App wieder auf und dann werden mir wieder neue irgendwelche Menschen empfohlen. Und ich habe mir schon den Wolf gesucht, wie ich das abstelle. Ich bin auf eine Möglichkeit gekommen, wie ich mich aus den Empfehlungen anderer Leute rausnehmen kann. Aber nicht, wie ich dieses Widget bei mir irgendwie deaktivieren kann, weil es macht mich einfach wahnsinnig. Ich habe keine Lust, ständig immer wieder die gleichen Idioten zu sehen, denen ich nicht folgen werde. Naja, das war's eigentlich. Ja, mal auf hohem Niveau. Ich meine, you get what you pay for. Oder so.
Oder not pay for.
Mhm. Nicht, get genau.
What you not pay for. Ja, eben.
Ich werde diesem Account nicht folgen, er spammt. Ich bin gerade wieder damit befasst, das zu machen, was der Hölle auf Erden am nächsten kommt. Und das ist UI, also UI-Entwicklung unter Android. Und wir haben so eine Tester-App bei Hockey-App, also es ist eine App, die heißt deswegen Tester-App, weil sie für Tester gedacht ist, die Apps runterladen über diese App. Und die hat einen Bug oder einen Fehler, nämlich den, dass Release-Notes sehr kompliziert sein können bei Hockey-App, und die werden bei Hockey-App in Textile oder in Markup, Markdown reingeschrieben, und daraus wird Markup gerendert. Ha! So, Ingo.
Ha! Mark.
Ja, ja. Mark, viel Mark.
Ja, ja.
Mark ist gut.
Mhm.
Problem an der Sache ist, da kommt HTML hinten bei raus, und das ist gar nicht mal so schlimmes HTML, aber die Textview, die unter Android zwar sagt, dass sie HTML kann, die schürzt da manchmal ab. Manchmal mit irgendeiner Exception, manchmal mit einem Segfault, da kann man recht wenig gegen machen. Also das hängt dann immer von der jeweiligen Gerätevariante ab. Geräte von Samsung sind mir immer die liebsten, die machen immer die krudesten Sachen. Und so, und das Ganze erforderte, das, um das zu fixen, erfordert es eine Restrukturierung der App. Also man kann halt das, wenn man das anders lösen will, zum Beispiel mit einer Webview, jetzt nicht einfach so machen, dass man überall, wo Textviews sind, irgendwie Webviews reinmacht, weil Webviews zum Beispiel das Problem unter Android haben, dass sie beim Start nicht wissen, wie groß sie werden, wenn man da mehrzeiligen Content reinmacht, und dann würde es so hässlich flackern. Und dann haben wir das alles ein bisschen umgebaut, und in dem Zuge, also ne, Teil Nummer 1, Textview unter Android sagt, sie kann HTML, kann es aber gar nicht und macht dann irgendwelchen weirden Scheiß. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist jetzt, mit Material Design gibt es ja diesen sogenannten FAB, also Floating Action Button.
Sorry.
Ja, der FAB-Button. Ne? Da haben sie sich mal wieder super okay. Was ausgedacht damals, was Namen angeht. Und dieser Floating Action Button, der soll ja irgendwie entweder unten rechts oder so, der floatet halt so, und das soll jetzt so der neue Button werden in dieser restrukturierten App, mit dem man den Download triggert. Und jetzt muss man den Download Progress ja noch irgendwo zeigen. Und laut Material Design ist die einzige Möglichkeit, die an sich zugelassene oder sinnvolle Möglichkeit, im Zuge dessen, dass man so einen FAB hat und damit zum Beispiel sowas wie einen Download, also eine länger dauernde Aktion triggert, ist, dass man dann um diesen FAB so einen Circular Progress anzeigt. Also da wird dann halt wie so eine Progressbar so in rund, ne? Also so ein Kreis, der halt voll wird.
Den Red Ring.
Den Red Ring of Death um den FAB, ja genau. Okay. Den FAB-Ring. Und so, und dass man den halt anzeigt. Und der muss natürlich dann auch zwei Zustände können, ja, das ist auch nicht unwichtig. Progress anzeigen müssen immer zwei Sachen können, zwei Features wesentlichen. Deterministischer Progress im Sinne von, okay, 0 von 100, ja, oder x von 100. Und das andere, indeterministischer Progress, so nach dem Motto, ja, es passiert etwas, aber wir wissen nicht, wie viel von wie viel, oder wir sind so in Vorbereitung oder Nachbereitungsphase. So.
Also du meinst sowas wie ein Spinner.
Ja, genau.
So was, was vor sich hinkringelt und dann irgendwann
genau, weggeht. Und das wird in diesem Circular-Ding eben so umgesetzt, dass man zum einen mal eben das hat, dass man diesen Kreis so füllen kann, und das andere ist halt, dass dann so wie so ein Spinner in diesem Kreis so rumfährt. So, das habe ich jetzt alles schön beschrieben und habe jetzt so ein bisschen so beschrieben, wie das so auch von den Material Design Guidelines irgendwie spezifiziert ist. Und jetzt kommt der Punkt. Das haben die Penner als Widget gar nicht implementiert. Das haben sie nur spezifiziert, dass es das irgendwie geben soll. Aber dass man das auch benutzen kann? Ja, am Arsch die Waldfee. Was ist mit denen denn los? Spezifisch, also das ist
kaputt.
Das ist echt fies, ne? Weil, und das Fieseste an der Sache ist ja noch, ich habe das dann so mehr oder weniger unserem Designer so gesagt, so, ja, also guck mal, wenn ich mir den Style Guide so anschaue, dann müssen wir wahrscheinlich dieses Element da verwenden. And little did I know that the fuckers from Google don't support it.
Tja. Die.
Und da gibt's jetzt irgendwie x Libraries, ja, die das halt machen. Also die dann halt selber so ein FAB bauen, das ist schon mal das Schlimmste, und dann noch so ein Progress außenrum bauen. Dann gibt es andere, die das mit dem Standard-FAB von Google irgendwie zusammen integrieren. Alle davon sind irgendwie kreblich. Jetzt habe ich eine gefunden von einem Kollegen von Mark, also der halt auch bei LinkedIn arbeitet. Da habe ich mir gedacht, vorher hätte ich gedacht, oh mein Gott, jetzt seit ich weiß, dass Mark da arbeitet, weiß ich, okay, ich habe jemanden, der da Feedback geben kann, punchenderweise.
Das Punching-Glimmer.
Sehr gut. Wirken.
Nee, sehr ich gut. Muss auch sagen, also so rein objektiv betrachtet, nach meinem persönlichen Geschmack ist die Library da im besten Zustand. von allen denen, die ich gesehen habe, die kann aber jetzt nur indeterministischen Progress, also die kann nur halt so die ganze Zeit den Spinner außen rum rotieren anzeigen, aber halt nicht fertig, wie viel Prozent. Das heißt, jetzt werde ich mir, nachdem das alles jetzt schon viel länger gedauert hat, als es planmäßig überhaupt sollte, so ist das in der Softwareentwicklung, werde ich jetzt wahrscheinlich, weil das Open-Source-Projekt ist, dem noch irgendwie die Möglichkeit spendieren müssen, dass es auch deterministischen Fortschritt anzeigen kann, und dann habe ich das endlich. Und dafür musste ich außerdem, wir haben es jetzt jahrelang geschafft, irgendwie das Min-SDK-Version von unserer Tester-App bei Android 2.3 zu halten. Und nur wegen dieser Library müssen wir es jetzt auf Android 4.0 hochziehen, weil diese Library halt erst ab 4.0 funktioniert. Ja, es ist kein großer, aber das kratzt so ein bisschen am Stolz dann irgendwie, wenn man es wegen so einem Rotz. Tja,
Scheißverein, ey.
Echt, ey. Das ist halt manchmal. Also, die eine mittlerweile fest geltende Regel ist, nur weil Google irgendwo, und das ist echt, das ist ein Google-spezifisches Problem, die Leute von denen auf der DroidCon und so, die waren echt alle super nett und super kompetente Leute, und es macht echt Spaß, mit denen zu reden. Aber es bringt mir halt auch nichts, wenn ich dann danach irgendwie auf ihrer Webseite sehe, dass sie irgendwelche UI-Elemente mir vorschlagen, sagen, verwende doch die, und die gibt's dann nachher gar nicht. Was ist das denn für ein Verein?
Dürfen die das überhaupt?
Leider.
Finde ich in Ordnung.
Okay, dann habe ich noch eine Seite, die komische Sachen macht.
Wie komisch ist, oh Gott!
Ja, nee, die gehört irgendwie zu McAfee, aber nicht zu dem...
John McAfee?
Ja, nee, leider nicht zu John McAfee. Dann wäre es halt noch
irgendwie
witzig.
Dann würde sie sexy Dinge tun.
Ja, dann würde sie gute Sachen tun. Nee, die gehört zu Intel, dieser Security-McAfee-Firma. Oh, und Mann. Die sagt dir irgendwie zu einer Webseite, ob die gut oder böse ist. Dummerweise habe ich eine Webseite, die in ihrem Ding da gelandet ist, und er sagt, nee. Und
hat
jetzt, wenn ich E-Mail an bestimmte Leute schreibe, wird das nicht mehr durch ihre Firewall durchgelassen. Ich probiere da jetzt seit 3 Wochen runterzukommen und
geht nicht.
Geht's halt nicht.
Und was war der, halt, aus was war der Grund?
Grund? Also,
was ist der Grund?
Der Grund war, das CMS ist gehackt worden und hat Spam verteilt eine Weile, okay. Und das ist gefixt, aber man kommt halt nicht von der Liste runter.
Ja, ist ja auch okay.
Blöd.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht eine böse Domain oder so.
Nee, ist eine normale Domain. .de hinten, die halt jetzt geblockt ist und damit auch in irgendeinen bestimmten Firewalls und Mail-Scannern irgendwie nicht durchgelassen wird, weil die auf dieser komischen McAfee-Liste sind.
Ja, die fetten Jahre sind vorbei.
Nervt halt, weißt du, dann bieten sie dir schon so ein Tool an zum Austragen, und dann schreiben sie hin, okay, es braucht 3 bis 5 Tage. Und dann denkst du, ja, okay, 3 bis 5 Tage ist zwar ätzend, aber wenn ihr das dann machen würdet, wäre es ja noch okay. Aber jetzt habe ich da schon 3 E-Mails hingeschrieben und das versucht 3-mal auszutragen, es ist halt immer noch drin. Und das pisst mich an. Das geht halt nicht. Eigentlich sollte sowas verboten werden. Eigentlich müsste man da gleich Verbraucherschutz-Dings, Bundeszentrale für Verbraucherschutz doch gleich mal...
McAfee abmahnen.
Ja, McAfee abmahnen.
Ja, das ist das Böse, Blödsinn. Weil der schießt zurück.
Genau. Oder John McAfee auf diese Seite
auf drauflassen. McAfee drauflassen.
Ja, mach doch
McAfee
mal.
McAfee meets McAfee. Ja.
Drecksladen.
Scheißverein.
Das ist echt so eine Scheißattitüde. Also ich bin ja in mehreren Blacklisten gelandet damit. Und das ist bei...
Ich kenne ja Blacklisten.
Ja, ich kenne ja Blacklisten. Ja, genau. Das ist ja nicht meine erste Erfahrung damit, ja. Und normalerweise gehst du da hin und sagst, ja, trag mich aus. Und dann gucken die sich das an und tragen einen innerhalb von ein paar Stunden aus. Aber so einen Scheißverein habe ich echt schon lange nicht mehr erlebt.
Bin ja Blacklisten-affin.
Ja, genau. Ich bin ja eine Blackliste. Bin ja Black. Nee, nicht ganz. Okay. Was guckst du mich so an?
Man, das, ich sag da jetzt nichts.
Ich sag eigentlich, also das kannst du dann rausschneiden. Selber.
Nö. Ja,
das darfst du schneiden.
Na gut, dann machst du es halt nicht.
Dann lässt es halt. Das ist auch eine Möglichkeit.
Kommen wir zu den Picks.
Picks.
Ein YouTube-Video mit 100 fliegenden Drohnen. Okay, man sieht nicht sehr viel von den fliegenden Drohnen. Aber sie sind bunt angeleuchtet. Und das Ganze ist Weltrekord.
Sie leuchten selber bunt, oder?
Ja, die leuchten selber bunt.
Sie sind nicht bunt angeleuchtet.
Nee, sie leuchten selber bunt, und es waren 100 fliegende Drohnen.
Aber das gab es doch schon bei den Kleinen, oder?
Ja, aber das ist jetzt der Weltrekord. 100 fliegende Drohnen.
Wie kann das der Weltrekord sein, wenn wir es schon mal gemacht haben?
Sie haben es schon mal gemacht, aber nicht mit 100, sondern vielleicht nur mit 99.
Ah, dann 99
Drohnen. Vielleicht haben sie es auch mit 100 schon mal gemacht, aber die Weltrekordkommission war nicht anwesend.
Weltrekordkommission.
Die Drohnen-Weltrekordkommission.
Genau, die war vielleicht
die
nicht
Guinness
da.
Die Guinness World Record oder was?
Ja. Und wenn die nicht da war, dann gilt es halt nicht. Hm. Und dementsprechend haben sie das diesmal, weiß ich nicht, in der Nähe von Hamburg auf irgendeinem Flughafengelände gemacht und dazu Beethovens Musik gespielt und es sieht echt geil aus. Oh. Unbedingt mal anklicken.
Also ich fand das auch ganz gut.
Gut.
Gute Sache. Was
gibt's noch?
Hamburg.
Miniaturwunderland.
Ja, in Hamburg gibt's da dieses Miniaturwunderland.
Ja.
Das ihr alle jetzt beim Kongress wahrscheinlich alle nicht gesehen habt, nee, weil ihr alle viel zu beschäftigt mit geilen Dingen waren.
Ich bin dran vorbeigelaufen, das hatte da aber zu, ich bin da ein bisschen in der Speicherstadt und so rumgelaufen. Ich war ja nur einen Tag auf dem Kongress. Aber ich war
vor 2 Jahren, glaube ich, zu Silvester in Hamburg und hat mir dann gleich am Neujahrstag irgendwie das Wunderland angeschaut. Das ist echt schön. Also das ist eine große Veranstaltung da. Wenn man da, also das ist, glaube ich, für jeden schön, natürlich speziell, wenn irgendwelche Leute da noch Affinität zu Miniaturanlagenbau haben.
Aber braucht man nicht unbedingt. Das ist
echt cool. Das braucht man nicht unbedingt. Es gibt natürlich bei so einer großen Anlage Sachen, die sind ein bisschen älter und ein bisschen, sage ich mal, cheesier oder sehen ein bisschen verbrauchter aus. Und man sieht den auch so an, so ein bisschen den Baustil von da oder da. Ja. Aber es ist echt eine große Sache. Und der Punkt ist, dieses Ding gibt's jetzt auch nicht direkt auf Google Street View, aber es gibt jetzt auch Google Street View für das Miniaturwunderland. Okay. Also in Teilen. Also das eine ist, sie haben halt irgendwie ein paar dieser Szenen dann einfach so, wie sagt man so, Diorama?
Ja.
Also ein Foto halt gemacht im Prinzip von der Szene und man kann dann so in so einem Google Street View Panorama so in einem Bild dann irgendwie so rumscrollen. Und es gibt dann aber auch Szenen, wie sie zum Beispiel irgendwie hier Hamburg-Wandsbek, dann haben sie so, da ist so eine komplette Bahnstation nachgebaut und da haben sie tatsächlich, ich finde jetzt den Artikel nicht mehr, das ist echt schade, die haben dann so eine Kamera im Prinzip, also wie so ein Streetview-Auto gebaut, nur halt eben so eine Miniatureisenbahn und die ist das abgefahren.
Awesome.
Okay. Und um das Ganze noch zu toppen, gibt es jetzt natürlich in einigen Szenen, also da, wo, da sind ja auch Straßen und Autos und so, und da stehen jetzt auch kleine Streetview-Auto-Modelle mit drin. Das ist echt lustig und ich habe jetzt Lust, da wieder hinzugehen und einfach überall die Streetview-Autos zu finden, weil das ist halt auch so, ne, das ist so suchspielmäßig auch angelegt, keine Ahnung. Es gibt also ein Klassiker, den die, glaub ich, dort haben, ist, die haben da überall in jedem Ding, irgendwie in jeder Szene mindestens einen Nackten versteckt, wo irgendwo nackt einer liegt und sich sonnt oder so. Selbst wenn es irgendwie in der Arktis ist oder so.
Ja. Also das ist sehr cool, weil das ist alles so detailgetreu und wenn man dann nur von so oben einmal kurz raufschaut, aber alle quasi Charaktere da drin haben so eine eigene Geschichte, wenn man sich das vorstellen will.
Und die, also was noch eine Sache war, die mich damals sehr beeindruckt hat, ist, die haben ja auch einen Flughafen. Also die haben einen kompletten Flughafen nachgebaut, und zwar den Flughafen Hamburg.
Ach, nicht BER. Schade.
Ja, doch, nee. Den auch, aber den ist halt noch fertig.
Nachgebaut. Nicht vorgebaut hier. Ne? Vielleicht haben sie BER auch irgendwo unten so in so einer Dings.
Halt, nee, der ist halt noch nicht fertig.
Brett und.
Ja, genau.
Und das ist halt dann komplett auch, die haben dann so einen, auch so ein Terminal, so ein Display oben, wo halt so steht, welcher Flug jetzt dann gleich reinkommt. Mhm. Und dann stehst du halt da und wartest und dann gehen so links irgendwie so, die geht halt kurz, fährt das so hoch und dann kommt halt echt so ein Flugzeug rein. Und die Flugzeuge, das ist eine sehr aufwendige Konstruktion, die sind irgendwie, wenn sie fliegen, sind sie halt so mehr oder weniger an Fäden oben aufgehängt. Und wenn sie dann reinkommen, dann kommen von unten wie so zwei so Stelzen hoch und die greifen sich das Flugzeug von unten, setzen das dann hin und die sinken dann so langsam runter und dann ist das Flugzeug auf dem Boden und dann kommt das Fahrwerk raus. Ich glaube, das Fahrwerk ist immer draußen und so und dann fährt es noch so an seine Landeposition.
Schon ein bisschen cool.
Und das ist insofern halt, finde ich, das Krasseste, weil da hast du, wenn du so einen Zeitraffer machst, so einen kompletten Flughafenablauf die ganze Zeit.
Ja.
Das ist echt nicht schlecht.
Ja, also es ist krass einfach, wie viele
Details dort eingebaut sind, ja. Aber ist cool, auf jeden Fall. Und Street View.
Ja.
Quasi. Man muss noch nicht mal hingehen. Man kann es einfach sich anschauen.
Ja.
Coole Sache.
Dann Kaffee trinken in Norwegen.
Kaffee trinken.
Ja, das ist so ein Video, was die letzten paar Tage so ein bisschen durch Twitter gegeistert ist, was ich irgendwie sehr amüsant
so.
Fand. Das ist, wie man stylisch in Norwegen Kaffee trinkt, ja. Bei dem aktuellen Wetter.
Kaffee genießt und einen Büchlein dazu.
Was ich ja problematisch finde, ist, dass er ihn nicht trinkt, sondern dass er ihn nur hochhält.
Ja, er prostet dir ja zu. Also.
Ja, aber er trinkt ihn
nicht. Wer das kann, der trinkt auch.
Hm. Naja, ich bin nicht überzeugt, muss ich sagen.
Ja.
Aber gut.
Schreib ihm einen bösen Kommentar drunter und sag, du willst einen Beweis,
dass
er auch Kaffee trinken kann.
Als ob es keine anderen bösen Kommentare auf YouTube gibt.
Frag John Ledger, ob er dir einen bösen Kommentar dazu machen kann.
Ja, ansonsten, ich hab mir mal wieder einen USB-Akku gekauft, weil mein anderer jetzt schon irgendwie in die Jahre gekommen ist.
Wie denn? Ein Jahr war doch der gerade bald, oder? War der nicht erst ein Jahr?
Ja, das ist ja ein Jahrhundert in Technik.
Ach so, stimmt.
Nee, das war, also ich habe meinen, glaube ich, das letzte Mal, der ist von 2009 oder 2008 oder so. Also schon 5, 6 Jahre alt.
Der neue hat IQ.
Nee, Moment.
Technologie.
Was
Power IQ, Mann.
Power IQ sogar. Oh, Entschuldigung.
Ich glaube, der ist vielleicht von 2010 oder so, den ich noch habe. Der lässt halt so langsam nach. Was bei dem hier ganz nett ist, man muss ihn nicht manuell ein- und ausschalten. Wenn man ihn schüttelt, dann zeigt er so einen lustigen Kringel an, der den Akkustand anzeigt. Das ist so ganz nett gemacht, weil das so LEDs sind, die durch das Plastik so
durchscheinen. Man hätte auch einfach irgendwo draufdrücken können, oder?
Ja.
Schüttelsensor.
Also für mich der Hauptgrund, den zu kaufen war, der hat auch genug Saft, um mal irgendwie zu einem Prozentsatz mein iPad zu laden. Natürlich kann er das nicht vollladen, weil das ist so ein kleines Ding, was man irgendwie in die Hosentasche stecken kann. Aber er kann so, ich glaube mal so, weiß ich nicht, so ein Drittel vielleicht oder wenn die Hälfte, wenn es hochkommt, kann er dann mein iPad zumindest mal so weit laden, dass ich noch mal ein paar Stunden was damit machen kann. Und ja, ansonsten ist halt ein Akku, kann man nicht jetzt super viel zu sagen.
Aber ist ganz, es funktioniert, das ist doch schon eine tolle Sache.
War irgendwann nur ein Pick-by-the-Wire-Cutter-Dinge.
Muss sein.
Ja, ist billig.
Billig.
Tot.
Wunderbar.
Ja, oder relativ billig, ich weiß nicht. Ich glaube, für meinen ersten habe ich damals irgendwie 50 € oder so gezahlt.
Sachen, die tun, sind toll.
Ja,
ich schaue gerade
was?
Nee,
du auch einen brauchst?
Ich habe auch einen. Ich schaue gerade nur, dummerweise geben halt die Ladung, die Kapazität in Milliampere-Stunden an. Also der, den Fleide hier gepickt hat, hat 6700 Milliampere-Stunden. Ich habe so einen ungefähr aus dem Jahrhundert, wo ihn Fleide her hat, mit damals hieß es 9000 irgendwie oder 10.000 Milliampere-Stunden, also so ein etwas größeres Modell. Der war damals auch schweineteuer, der hat irgendwie 90 € gekostet, heute kosten die 20 oder 30. Auch ein Anker. Und ich wollte gerade nur, weil Fleidi gesagt hat, er weiß nicht, er kann sein iPad nicht damit laden. Ich wollte gerade schauen, wie viel so ein iPad hat. Und natürlich sagt Apple das jetzt nicht in Milliampere-Stunden, sondern in 27,3 Wattstunden.
Ja, dann müsste es ja komplett voll werden, weil das Teil hat eine Kapazität von 6700 Milliampere-Stunden oder 24,12 Wattstunden.
Was
steht unten drauf.
Ja, das,
aber das heißt, es müsste ja dann voll, total voll gehen.
Ja, fast voll, ne?
Ja, aber also das
macht's
ja nicht.
In der Theorie bei 100% voll und Dings und so.
Ja, also wie gesagt, ich hab's mal so ein bisschen geladen, da hatte das noch ein paar, also ist ja halt auch immer so eine Sache, so ein Akku lädt ja auch schneller, so bis 80% und danach dauert's
ja länger. Aber wenn du sagst.
Ich weiß nicht, ob das auch für die Ladung gilt, die er dann aufnimmt in der Zeit. Also ich hab mal, als mein iPad nicht mehr so viel Batterie hatte, das kann ich jetzt auch nicht aus dem Kopf raus sagen, es war vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 5 und 10% habe ich dann mal geladen und dann hat es danach irgendwie 60 oder so. Also man kann damit dann schon noch eine Weile was anfangen.
Okay. Das heißt, man wird schon wieder.
Und ich glaube, bis zu meinem Telefon kann ich da so ungefähr zweimal damit laden. Das ist okay.
Apropos, speaking of which, ein Bekannter von mir hat dieses iPad Pro und hat sich auch den Pencil dazu geholt. Hat den dazu auch bekommen, so mehr oder weniger. Also es war ja nicht so einfach. Und aus seiner Erzählung heraus muss er so gefühlt mindestens einmal die Woche diesen Stift da dran stecken, damit der lädt, weil der geht echt schnell leer und der lädt auch nicht so schnell, wie man denkt. Also es muss dann schon so 10, 15 Minuten irgendwie da unten dran stecken. Und nicht nur, dass das total scheiße aussieht, an so einem, was ist das, 12 Zoll iPad dann irgendwie unten so wie so eine Antenne anzustecken. Nein, es geht sogar noch schlimmer. Und zwar, also die haben dann ja so einen Adapter beigelegt, weil das, also das ist jetzt, der Pencil hat einen Lightning Mail Stecki und den kannst du ja dann zum Beispiel nicht über ein Ladegerät aufladen, weil da kommen ja Mail und Mail sich entgegen und deshalb haben sie noch so einen Adapter gemacht, mit dem du sozusagen, also der so zwei Females hat und dann so. Und der ist nicht mal bündig. Dieser Adapter ist nicht mal bündig mit dem Stift, wo man ihn draufsteckt, sondern das ist so komisch oval und so. Plus, so Schwachsinn zum Beispiel wie an einem iPad Pro lädt er, aber wenn du ihn beim iPhone unten reinsteckst, lädt er nicht.
Ja, macht Sinn.
Weil da kommt ja alter Strom oder
dreckiger Strom kommt da raus.
Wahrscheinlich müssen sie noch ein Firmware-Update oder sonst was.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob da generell beim iPhone Strom unten rauskommen kann. Ob das der Port überhaupt.
Ja, wahrscheinlich kann er das natürlich nicht, aber das ist doch dem.
Wenn es da ranpasst, dann muss es funktionieren.
Ja, genau. Das ist dem gemeinen Verbraucher doch nicht klar zu machen.
Irgendwas. Ja, genau. Also, sobald es ranpasst, muss es funktionieren. Also, ganz einfache Sache.
Ja, also ich kann das auch nicht verstehen, warum. Na, sagen wir mal, ich kann den Ansatz verstehen. Man möchte diesen Stift mit diesem iPad.
Du kannst ihn ja auch nur mit dem verwenden. Du kannst ihn nicht mit dem normalen iPad verwenden.
Genau, und dieses iPad hat deutlich mehr Batterie als dieser Stift und dann wäre es ja praktisch, wenn man diesen Stift an diesem iPad laden könnte.
Ja, das macht man ja. An dem iPad geht's.
Ja, ja, genau. Nee, das ist ja so, die Herangehensweise, die Denkweise kann ich schon verstehen, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, dass du nur per Default ohne Adapter nur an diesem am iPad laden kannst und also ich hätte halt eher umgekehrt gedacht, so du steckst da halt einen USB-Stecki an oder halt so einen Lightning-Stecki und dann lädst du es halt über irgendeinen USB-Port und dann gibt es dafür einen Adapter, dass du es vielleicht am iPad laden kannst, weil ich glaube nicht, dass es, weiß nicht, gibt es viele Leute, die sowas machen? Ich kenne nur zwei.
Ich hätte es jetzt auch so gedacht, aber wahrscheinlich ist die Argumentation halt die, naja, du hast, wenn du das iPad benutzt, wenn du den Stift mit dem iPad benutzt, hast du immer den Stift und das iPad zusammen. Und der Stift zieht jetzt dem iPad nicht so viel Ladeenergie ab, dass es irgendwie schlecht für das iPad wäre. Aber du hast nicht zwingend immer ein Ladegerät und ein Lightning-Kabel in der Nähe.
Ja, gut.
Marketing und komische Logik und so. Und ich meine, es ist klar, dass jetzt nicht irgendwie die ganzen alten iPhones da retrofitten und da jetzt auch noch diese, sag ich mal, die entsprechende Elektronik einbauen, dass die auch über den Lightning-Connector-Port auch Juice geben können, sondern dass die halt nur auf Empfangen gepolt sind. Aber ich sag mal so, das ist ein Level von, da muss man zu viel nachdenken und das war man früher von Apple nicht gewohnt, dass
ja,
ich meine, Apple-User sind halt nicht so stark im Nachdenken, sind wir doch ganz ehrlich.
Dafür. Aber das kompensieren sie einfach mit Geld.
Halt okay. Genau. Also, ich weiß nicht, da gab es doch noch so ein paar andere Dinge, die im letzten Jahr so total unästhetisch waren. Also zum Beispiel auch die Maus, die den Ladeport auf der Unterseite hatte, sodass man sie auch auf keinen Fall benutzen kann, während sie angesteckt
ist. Ja, aber das ist ja nur eine Vorbereitung für das Auto von Apple. Das musst du dann nämlich auch
an den
Rädern einstecken oder so. Sie üben das von unten laden.
Mit so einer Hebebühne musst du quasi irgendwo rauf, mit so einem Kran irgendwo draufstecken. So.
Ja, mein
auf den Lightning-Adapter.
Mein Chef hatte schon die Idee, dass du da einfach in den Tank hinten immer so Apple Pencils reinschmeißen musst.
Du musst sie opfern, leider.
Ja, genau, einfach mal.
Oder da hinten ist dann so ein Blendtec-Blender drin, wo du dein iPad reinwerfen musst. Okay, jetzt geht's los.
Oder du musst es halt
dann
mit so einem kleinen MagSafe.
Da wird ein Auto mit iSmoke betrieben.
Ja, stecken Sie hier 10 MagSafe-Konnektoren parallel an Ihr Auto, ist in 100 Tagen geladen. Und Tim Cook guckt nur so. Ihr Trottel.
Da wird so ein USB-C.
Und es war auch nur eins dabei, gell?
Genau,
beim musst du dir zusätzlich kaufen.
Beim nächsten Auto stellen wir dann um auf USB-C. Ihr Penner.
Oh, nur eins.
Genau, das Auto kostet 10 Millionen und die Ladegeräte auch.
Sorry.
Naja, und die Batterie.
Und ist natürlich nicht mehr kompatibel, die alten Ladegeräte mit den neuen. Ist ja wohl klar.
Ja.
Ja, das macht Sinn.
Früher war alles besser.
Damals.
Letztes Jahr. Mhm. Aber diesmal haben wir 2016.
Diesmal, ja.
Die erste Sendung in 2016 ist jetzt vorbei.
Genau.
Ja.
Wir haben noch ein paar Sendungen vor dieses Jahr.
Ja. Wir kommen auf jeden Fall noch ganz weit.
Gute Sache.
Ja, ich weiß, tolle Aussage.
Wie meinst du das?
Ja, naja, mindestens über 150 kommt mal.
Echt?
Wir sind ja jetzt schon mal 139.
Insgesamt, nicht ja, Sendungen ja. pro Jahr.
Nee, gute Sache.
Weil ich und mein alter Ego, wir schon podcasten demnächst jede Woche.
Da musst du dich ranhalten, ja.
Klappt das dann auch, okay.
Gut.
Gut, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Dinge. Gerät. Moment, das war falsch.
Was? Egal. Nee, wir können nicht nochmal machen. Ist vorbei jetzt.
Nee, ist okay,
der Moment war jetzt gerade.
Ja. Ja, wir müssen es ja auch mal umdrängen, wir müssen ja auch mal flexibel sein.
Neues Jahr, neues Glück, ja.
Ich bin nicht flexibel, es geht nicht. Es ist falsch, es fühlt sich nicht richtig an.
Sheldon!
Pass mal auf, wenn du auch demnächst von unten geladen werden musst, weil es nicht mehr anders geht. Ja. Neue Zeiten kommen uns auf zu, Flydi. Neue Zeiten.
Ja.
Also.
Ja, alles wird neu.
Alles wird neu. Man kann aber immer noch alles kaputt machen. Das dürft ihr nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Und Sicherheit durch Ignoranz und Pilze.
Sicherheit durch Ignoranz ist echt gut.
Sicherheit durch Ignoranz, bester Spruch. Bester Dings.
Bester Spruch.
Alles.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.